Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist Wahrheit und Leben. Und wir möchten auch hier gerade diesen Korintherbrief, der so wichtig für die Gemeinde ist, und Gemeindeleben, Gemeindeordnung, das Verhältnis in der Gemeinde zueinander und miteinander. Herr, du hast uns sehr viel zu sagen, auch was Bruder Paulus hier geschrieben hat und den Geschwistern in Korinth gesagt hat, das gilt auch uns heute. Dein Wort ist reell und dein Wort vergeht nicht. Himmel und Erde vergehen, aber deine Worte vergehen nicht. Und ich danke dir, dass wir die Bibel haben dürfen. Was für ein Geschenk es ist, dein Wort zu haben, nach deinem Wort zu leben, dein Wort anzuwenden. Und segne jeden, der sich mit der Bibel beschäftigt hat, auch heute, jetzt heute an diesem Tag mit dem ersten Korintherbrief. Ich danke dir, Jesus, dass wir das haben. Amen. Wenn wir den Korintherbrief nicht hätten, gäbe es weniger Kirchenstreit. Die ganzen Auseinandersetzungen in der Kirche, die kommen nur aus dem Korintherbrief. Ob das Zungenreden ist oder Kopfbedeckung ist oder Ehescheidung und Wiederverheiratung und. Wenn das alles nicht, wenn wir den Korintherbrief nicht hätten, hätten so manchen Ärger und so manchen Stress nicht unter den Christen. Aber Gott sei Dank, der Herr Jesus wollte, dass gerade bestimmte Wahrheiten angesprochen werden und bestimmte Wahrheiten beleuchtet werden. Zum Korintherbrief. Der Korintherbrief, wenn du jetzt genau nimmst, der erste und zweite Korintherbrief, das ist ein ganzes Paket von Briefen. Eigentlich fehlt uns ein Korintherbrief. Und hier, der erste und der zweite, das wären eigentlich genau genommen 10 verschiedene Rundschreiben, die der Paulus verschickt hat an die Korinthergemeinde. Und das merken wir, wenn wir dann aufmerksam studieren, ich gehe nachher auf das Thema ein. Es sind also 10 Briefe, gesammelte Briefe. Der erste ist verloren gegangen und vielleicht denke ich, Gott sei Dank, dass er verloren gegangen ist, denn wir wissen nicht, was im ersten Brief war. Er bezieht sich ja auf den ersten Brief, den er geschrieben hat, denn wenn schon der zweite und dann nach uns der dritte Brief so viele Probleme bereitet, was würde dann der erste Korintherbrief uns für Probleme machen? Aber wie auch immer, es ist eine längere Korrespondenz, die der Paulus hier hat mit der Gemeinde in Korinth. Zuerst einmal hat er sich nach ihnen erkundigt. Das ist so das Gewöhnliche, was Paulus getan hat, wenn er irgendwo eine Missionsarbeit begonnen hat. Fragt, wie geht's euch, was macht ihr, seid ihr alle noch da? Und dann nach einer Weile tauchen Fragen auf. Und hier sind einige Fragen aufgetaucht und beziehungsweise da sind ein paar Klagen hochgekommen von der Schwester Klöhe, die hat ein paar Leute runtergeschickt und erzählt Paulus, wie es bei uns in der Gemeinde ist. Da gibt es Spannungen. Und ich bin so froh, dass auch in der Urgemeinde, hier in der ersten Christengemeinde, Spannungen gab. Und wenn das nicht gegeben hätte, würden wir glauben, die Gemeinde Jesus hat etwas Perfektes. Aber die Gemeinde Jesus ist nichts Perfektes, sondern ein Werden. Und man entwickelt sich, man arbeitet sich hoch, man lernt dazu und man wächst in der Erkenntnis Gottes und das ist auch hier bei den Korinthern. Was die Korinther für Probleme hatten, sie haben alles übertrieben. Weißt du, man geht von einem Extrem ins andere oft und das ist das christliche Leben, man pendelt. Also von einem Extrem, das lehnen wir jetzt ab und dann wird man ganz extrem auf der anderen Seite. So sind auch bei uns bis heute so geblieben. Der erste Korintherbrief ist themenorientierter Brief und eine der größten Abhandlungen der Kirchengeschichte oder der Kirchenordnung. Beschreibt also das Leben einer urchristlichen, typisch charismatischen Gemeinde. Und bei denen ist dann Zungensprache ein Problem geworden. Da bei denen sind dann so ein paar Fragen über Ehe und Kopfbedeckung und über die Engel eine Frage aufgetaucht. Wie ist das so und so? Dann auch Ehelosigkeit ist ein Thema gewesen. Wir wissen, wie die Gemeinde entstanden ist, wenn wir die Apostelgeschichte 18 lesen. Paulus auf seiner zweiten Missionsreise ist dort hingekommen zum ersten Mal, eigentlich als Notlösung. Er ist ja in Thessalonich davon gejagt worden. In Athen hat er eigentlich Misserfolg gehabt. Was will der Lotterbube uns erzählen, haben sie gesagt. Und jetzt geht er nach Korinth, wahrscheinlich ganz allein. Und es ist immer nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Also er hat immer bisher ein Team gehabt. Er hat in Thessalonich jemand zurückgelassen und ja, von Athen ist er auch wieder fluchtmäßig weitergezogen. In Korinth hat er dann ein Ehepaar getroffen, Aquila und Priscilla. Die sind gerade vom Kaiser vertrieben worden aus Rom. Und hier hat er auch wieder typisch, wie er gearbeitet hat. Er ging zuerst in der Synagoge. Das Evangelium muss zuerst den Juden gepredigt werden und dann erst den Nationen. Paulus ging also systematisch diesen Weg, zuerst den Juden und dann den Nationen. Und hier bekehrt sich dann ein Synagogenvorsteher, der auch nachher ihm ja beim Schreiben mitgeholfen hat. Und ich denke, dass gerade diese Kirchenordnung, Gemeindeordnung, dass der Bruder, der alte Synagogenvorsteher Sosthenes, dass er ihm sehr viel mitgeholfen hat. Denn er war der Schreiber. Er hat gesagt, in der Gemeinde bei uns hat man die und die Ordnung. Also, und es sind viele jüdische Verordnungen oder Regeln mit übernommen worden im ersten Korintherbrief. Wie man sich benimmt, wie man sich verhält. Dann ist noch eine ganze Geschichte in Korinth, da war der Apollos da, ein Jude, der von Ephesus darüber kam, der eigentlich Lukas ein bisschen minderwertig macht. Ja, der kannte nur die Taufe des Johannes, obwohl er sehr stark im Wort bewandert war, ein ganz starker Mann im Wort Gottes. Und der hat dort gelehrt. Deshalb sagen einige, haben gesagt, ich bin Kephisch, ich bin Apollisch, ich bin Paulisch und ich bin Christisch. Also der Apollos muss ein ganz starker Lehrer gewesen sein, was er so belehrt hat. Eigentlich die Gemeinde in Korinth bestand mehr so aus Hausgemeinden. Wenn man genau hinguckt, also verschiedene Häuser werden hier angeführt und früher hatten die Leute keine Kirchen oder keine Hallen wie diese, außer dass er in der Nähe von der Synagoge im Nachbarhaus bei Titius sich einquartiert hatte und dort lehrte. Dort so Art wie wir hier so Gemeindezentrum gehabt hat, aber letztendlich die Christen versammelten sich damals in den Kreisen hin und her. Interessant ist zu beobachten, dass die Gemeinde in Korinth ja sehr bunt gemischt war. Es waren vornehme Leute, da waren Synagogenvorsteher und einige reiche Leute dabei, aber dann der Großteil waren unterprivilegierte, arme Leute von den unteren Schichten. Aber die waren auch sehr interessiert am Evangelium. Paulus hat nur 3-4 Leute oder Hausväter getauft insbesondere und die anderen getauft. Also er hat wenig Leute in Korinth getauft, meistens haben dann die Mitarbeiter die Leute getauft. So, die Leute von Klö haben sich beschwert und haben einfach gesagt, bei uns in der Gemeinde, da knistert's. Da gibt es so viele Fragen, die einen über, ganz besonders im charismatischen, auf dem charismatischen Bereich, die haben mit den Gaben übertrieben, nur Zungenreden. Und dann musste Paulus Korrekturen anwenden und sagen, was ist wichtig, was hat Vorrang in der Gemeinde. Es gab also Konflikte, wie es in allen Gemeinden ist, deshalb kannst du dich trösten. Der Epheserbrief ist geprägt also von verschiedenen Anfragen, die also man dann so dem Vater in Christus stellt, wie macht man das, wie siehst du die Sache, wie verstehst du die Geschichte. So, der Brief ist anscheinend sehr echt, wenn wir dann auf Seite 6 bei mir, die Seiten müsst ihr nummerieren, ihr Lieben, tut mir leid, nächstes Mal werde ich besser korrigieren oder erst dann zum Druck geben, wenn ich selber sicher bin, dass der Computer richtig druckt. So, auf Seite 6, da ist also die Echtheit, weil die Apostelgeschichte und der Korintherbrief in etwa übereinstimmt in vielen Sachen, was die historische Sache ist mit der Bekehrung und wie das alles hingekommen ist. Und die Kirchenväter haben das auch gerne zitiert. 5 Jahre später ist wahrscheinlich, nachdem die Gemeinde dort entstanden ist, ist diese Briefe zusammengefasst worden, der erste Korintherbrief und der zweite etwas später. Und da ist Paulus hat ein paar klärende Worte zur Ehe und Ehelosigkeit. Dann hat er ein paar Worte über Genuss von geweihtem Fleisch. Wir müssen das uns vorstellen, wenn diese Opferfeste war, wie bei uns Karneval und dergleichen. Also, um das besser zu verstehen, da gab es für die armen Leute das Essen. Freies Essen, umsonst Essen oder wie immer die Freibank. Man kennt aus der alten Zeit noch die Freibank. Also, dass bestimmte Tiere geschlachtet worden sind oder notgeschlachtet worden sind. Und dann gab es den Leuten umsonst. Und das haben Christen Probleme gehabt, vor allem Judenchristen. Ja, wir dürfen von Heiden oder Speisen, die Göttern geweiht waren, und im Antike wurde alles den Gottheiten geweiht, ob sie jetzt Gottheiten waren oder nicht, dahingestellt, aber wurden den Gottheiten geweiht. Dürfen wir sowas essen? Das war eine Frage in 1. Korinther 8. Dann über die Auferstehung. Wir wissen ja, da war in der Antike oder in der Urgemeinde eine ganz große Frage, wann kommt Jesus und wie passiert die Auferstehung und dann natürlich die Geistesgaben. Wenn wir in den ersten 6 Kapitel anschauen, da geht es um Schlichtung in der, um Streitigkeiten in der Gemeinde, um Spannungen, die da entstanden sind. Und diese Spaltungen haben mit der menschlichen Weisheit und der Erkenntnis zu tun. Ich sehe das so und ich sehe es so. Und schon streiten sich die Leute wegen der Erkenntnis. Und jeder soll seiner Meinung gewiss sein nach der Bibel. Aber hier gab es Spannungen. Trotz aller Weisheit, trotz aller Erkenntnis, trotz aller Gaben, hat etwas Entscheidendes gefehlt. Die Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste. Was nützt alle Erkenntnis, was nützt alles Wissen, was nützt alles Verstehen, wenn man die Liebe nicht hat? Ab Kapitel 7, dann geht er auf bestimmte Fragen ein und dann sagt er immer, wovon ihr aber wisst schon und kennt es und so weiter, über die Ehe. Das sind einige Begriffe gewesen und die einen haben die Ehe so gesehen und die anderen haben Ehelosigkeit gesehen. Und ja, was ist, wenn ich jetzt verlobt war mit jemand, mit einem Mädchen, nehmen wir mal an, war ich verlobt und da war ich nicht Christ und jetzt werde ich Christ. Darf ich dieses Mädchen heiraten oder nicht oder einen Mann heiraten oder nicht? Da gab es Fragen, denn mit der Taufe ist Herrschaftswechsel passiert. Und darf ich jetzt den Ungläubigen, der noch nicht getauft ist, heiraten? Wie geht's denn weiter? Dann ab Kapitel 16, da geht es um die Kollekte für die Armen. Und Kapitel 15 ist dann die Auferstehung des Themas. Ein Problem ist, der Apollos, die haben oft den Apollos eingeladen. Apollos, komm wieder zu uns rüber. Apollos hat ganz bewusst die Korinthergemeinde gemieden. Der wusste, die Leute, die verehren mich, die vergöttern mich. Die betrachten mich so als ihren Vater, also Lehrer. Und er hat gesagt, nee, da gehe ich nicht hin. Er hat die Einladung nach Korinth nicht angenommen, ganz bewusst. Auch Paulus hat ihn gebeten, nach Korinth zu kommen. Bei mir halt es. Nach Korinth zu kommen, aber er hat die Einladung nicht angenommen. So, jetzt um ein bisschen zu der Einteilung, wie das aufgebaut auf Seite 7 bei mir. Die Streitigkeiten. Paulus beginnt ganz einfach. Das Wort vom Kreuz. Er hat ja in Athen, wir müssen bedenken, in Athen hat er von Weisheit geredet, hat die Philosophen zitiert. Und hier fängt er ganz unten an und sagt, ich will niemand anders kennen, ich will nur den Gekreuzigten kennen und predigt vom Kreuz. Dann so ein paar Gedanken über sein Apostelamt. Und ab Kapitel 5 geht er auf einen Zustand in der Gemeinde, was er dort angetroffen hat, von Sittenlosigkeit, wovon nicht einmal die Heiden wissen. Ich bin auf Seite 8. Nein, ich bin immer noch im 1. Korinther. Und wir werden immer im 1. Korinther auch bleiben. So, dann geht er auf diesen unmoralischen Zustand, dass einer mit seiner Schwiegermutter in eheähnlichem Verhältnis lebt. Und wir werden nachher darauf eingehen. Und ich werde ein paar Gedanken darüber sagen, wie man das sehen muss, was Paulus hier zu sagen hat. Und das ist ja Unzucht letztendlich. Und er warnt davon. Dann über Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheidung. Was ist das alles? Ab Kapitel 7, Vers 1 bis 40. Und dann sagt er, ich bleibe ledig. Also jedem ist das überlassen. Also bei manchen Sachen hat er ein Wort vom Herrn, das sage ich euch, das hat der Herr mir offenbart. Und manchmal sagt er auch, das ist meine Meinung. Also der gibt auch manchmal seine Meinung. Und nicht alles ist ein Wort des Herrn, was er sagt. Und manche machen dann gleich eine Religion. Oder wenn wir über die Kopfbedeckung lesen in der Bibel, ist auch so eine Ordnung. Die Leute haben in Korinth Probleme. Die sind ja, die kommen aus magischem, mystischem Hintergrund. Die waren tief in Heidentum, in den Mysterienkulte verwickelt, kommen jetzt und dann sagen ja, wie ist es jetzt richtig? Wenn wir beten als Frau jetzt, und Frauen waren dominierend in der Kirche, dort in Korinth und wie überall auch woanders, sehen, wissen die Engel, sind wir Männlein, sind wir Weiblein? Der Paulus hat eine rabbinische Lösung und das ist schön, was er macht. Er sagt, kein Problem, nimm ein Kopftuch, bedeck dein Haupt und dann ist es in Ordnung. Dann weiß der Engel ganz genau, wer Mann und Frau ist. Aber da gibt es noch ein paar andere Gründe. Das Haar ist ihr zur Decke gewesen. Aber dann müssen wir sehen, auch manche Frauen, die aus dem mystischen Hintergrund kommen, also aus dem Heidentum, vom Isis-Kult und Isiris-Kult kommen, für die waren lange Haare eine Ehre. Sie waren der Gottheit geweiht. So, und was ist dann? Also Paulus sagt also, kein Problem, bedeckt das Haupt. Und das ist also nicht Wort Gottes, sondern das ist meine rabbinische Meinung. würde ich sagen. Also meine Erkenntnis. Und dann gehen wir weiter zum Abendmahl. Da sagt er, ich hab's vom Herrn empfangen. Abendmahl war nichts Neues. Abendmahl ist auch keine Erfindung vom Apostel Paulus. Aber er hat es vom Herrn bekommen. So sollen wir das Abendmahl feiern. Denn das Abendmahl ist ganz was anderes als das Passamahl. Hat mit dem Passamahl der Juden nichts zu tun. Denn das Passamahl war Auszug aus Ägypten. Das Abendmahl ist, Jesus starb für uns am Kreuz. Und wir sollen, so oft wie wir zusammenkommen, so sollen wir den Tod des Herrn verkündigen. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Also einem Juden würde nie einfallen, dass er Abendmahl feiert. Denn das ist ja Kannibalismus, also Menschenfleisch essen. Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der hat keinen Teil an mir. Also das christliche Abendmahl hat mit dem Judentum absolut nichts zu tun. Auch wenn es vielleicht zeitlich mit dem Passamahl zusammenhing und zusammenfiel, aber hat eigentlich nichts zu tun, sondern vielmehr ist etwas ganz Neues, was Jesus uns eingesetzt hat, und Paulus bestätigt das doch einmal. Wir müssen auch das eine sehen, die ganze Diskussion geht mit dem Götzenfleisch. Also mit dem Essen hat es im ersten Korintherbrief sehr viel zu tun. Zuerst das Götzenfleisch. Niemand versündigt sich, wenn er so isst, aber wenn er jemand schwach ist, soll er lieber nicht essen und kein Wein trinken, wenn es ihm zu schaffen macht. Und dann geht er aufs Abendmahl, was das Abendmahl ist. So, Gemeindeordnung ist das Schlüsselwort. Da gibt es verschiedene Sachen, verschiedene Weisheiten und Empfehlungen. Das Größte ist, und ich finde das Gewaltigste ist, Kapitel 13, die Liebe. Die Liebe ist das Größte von allem. Was nützt alles? Die Liebe setzt alles in Schatten. Kennzeichen der Liebe ist, die Liebe verträgt alles, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe erduldet alles, die Liebe sucht nicht das Ihre, die Liebe verbittert nicht, rechnet das Böse nicht zu, auch wenn Fehler passieren, die freut sich nicht der Ungerechtigkeit und. Kapitel 13, das sollte man eigentlich auswendig lernen. Die Liebe und sich einprägen. Und das ist die Mitte eigentlich des Neuen Testaments, das Zentrum. Und dann die Auferstehung. Wir müssen auch hier sich uns fragen, warum das? Weil in Korinth gab es manche Leute, die an die Auferstehung gar nicht glauben konnten und gar nicht verstanden haben, warum, wieso, weshalb. Denn das ist schon lange her gewesen, sind schon ein paar Jahre her gewesen, dass seit Christus auferstanden hat. Ist das wirklich auch wahr? Und dann bezieht sich Paulus, ja, da ist der Kephas, da ist der Jakobus da, das sind die 12 Jünger Jesu gewesen, da waren die Apostel, da waren sogar auf einmal 500 Leute auf einmal, die den Auferstandenen erlebten. Und ich als Paulus habe auch den Herrn erlebt. Und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden wäre, also die Sinnlosigkeit der Auferstehung zu leugnen, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre unser Predigt umsonst, wäre unser Glaube umsonst, wäre alles umsonst. Also die Auferstehung ist die Grundvoraussetzung für unseren Glauben. Wenn wir jetzt weiter, bin auf Seite 9, wenn wir jetzt weiter gehen und weiter detailliert betrachten, in den ersten 10 Versen, da wird immer Jesus als der Herr, das Haupt der Gemeinde erwähnt. Also Paulus ist so wichtig, wenn Christus das Haupt sind, sind wir die Glieder. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Also manche Leute denken, ja, ich bin die Braut des Herrn. Die Gemeinde ist nicht die Braut des Herrn, Gemeinde ist der Leib des Herrn, der Organismus des Herrn. Und er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Die Braut des Herrn, wenn du das aufmerksam die Bibel studierst, das werden wir, wenn wir das Alte Testament und Israel betrachten, wir werden das sehen, Braut des Herrn ist Israel, Tochter Zion und so weiter. Und dann kommt das neue Jerusalem vom Himmel herab wie eine geschmückte Braut. Und das ist Jerusalem. Also Israel ist Tochter Zion oder die Braut des Herrn und nicht wir. Christus ist der Bräutigam und er sagt einmal, wie können meine Jünger hungern und fasten und so weiter, solange der Bräutigam noch unter ihnen ist. Aber wir sind als Gemeinde Glieder am Leibe Jesu. Jeder hat eine bestimmte Funktion. Und diese Glieder dürfen nicht zerstritten sein. Die dürfen sich nicht zanken. Christen dürfen sich nicht zanken. Das ist also unheimlich wichtig. Eins sein im Geist. Eins sein, auch wenn wir verschiedene Meinungen haben. Gott hat Vielfalt gewollt und doch Einheit. 12 Stämme, die sollten gemeinsam gegen den Feind ankämpfen, aber dann soll jeder in seine Richtung arbeiten und jeder sein Feld bestellen, sein Acker. Interessant, was Paulus über die Gläubigen sagt, obwohl sie so schlimm sind, sagt er, liebe Brüder, liebe Geschwister. Obwohl eigentlich er sie schimpfen muss, liebe Geschwister. Trotzdem, wenn man Fehler macht, man bleibt Bruder und Schwester. Trotzdem, wenn man auch was falsch macht, auch wenn schlimme Dinge passieren, wir bleiben immer Brüder und Schwestern. Wir dürfen einander nicht die Gotteskindschaft aberkennen. So, dann ist dieser Sosthenes da, auf Seite 10 bin ich. der Sosthenes in Apostelgeschichte 18 wird er zum ersten Mal erwähnt. Der war der Vorsteher der Synagoge. Muss man vorstellen, der Hausvater der Synagoge oder der Vorstand bekehrt sich. Da zieht er natürlich schon einige Leute mit. Der bekehrt sich und wird Christ und an Jesus Gläubige. Und der ist auch nachher derjenige, der den Korintherbrief mitschreibt. Paulus hat wahrscheinlich diktiert und der hat mitgeschrieben oder dann als Schriftführer das aufgeschrieben, diese einzelnen Passagen. Sosthenes hat sich bestimmt mit Sicherheit hier eingebracht, denn ich finde so viel judaistische Dinge und natürlich, wo Paulus es ausstreicht und ausradiert, wo er von Judentum insbesondere weg möchte oder weggeht. Oder das natürlich in Zusammenarbeit mit dem Sosthenes. Er dankt für die Christen. Sein Lieblingswort ist Charisma im Korintherbrief, die Gaben. Und es geht, die Gaben haben ein Ziel, die Gemeinde Jesu aufzubauen. Die Gaben sind nicht, um sich selbst zu vergöttern und sich ins Rampenlicht zu stellen. Die Gaben sind zu allgemeinem Nutzen. Die Gaben sind nicht für einen selbst gegeben, sondern für die Allgemeinheit. Und deshalb können wir die Gaben nur in der Allgemeinheit gebraucht werden. Wenn du die Gabe hast, kannst du nicht die Gabe allein für dich gebrauchen. Auch das Abendmahl. Das Abendmahl kann nur in der Gemeinde gefeiert werden, wenn ihr zusammenkommt. Und viele Christen feiern Abendmahl allein, aber mindestens zwei Leute sollen dabei sein, um Abendmahl zu feiern. Also die Gemeinschaft, aber eigentlich ist es in der Gemeinde. Und deshalb sagt er auch, wartet aufeinander, bis ihr an der Reihe seid. Wir müssen sehen, auch verschiedene Mahlzeiten oder Essens, ja, Speisungen gab es in der Gemeinde. Da gab es diese Agape-Mahlzeit und dann gab es, ja, aber das war nicht das, sondern es war vielmehr diese von den Qumran-Leuten, diese Art der Speisung. Jesus speiset 5000, er ließ sie alle in Ordnung setzen, 50-50 so ein Quadrat und dann die Jünger haben verteilt. Es ist eine andere Art von Speisung. Es ist nicht diese Speisung, die wir denken, dass wir jetzt nur als ein Liebesmahl. Es ist mehr als ein Liebesmahl. Wartet aufeinander. Die Gemeinde wird zum Kreuz zurückgeführt, trotz den Gaben. Also ich denke, es ist ganz arg wichtig, wenn man schon Gaben hat, ohne dem Kreuz sind die Gaben unbrauchbar. Das Wort vom Kreuz. Und alles, wo der Mensch sich Gott hingegeben hat und gestorben ist, erst dann kann er seine Gabe richtig gebrauchen. Dann kann auch die Liebe zum Tragen kommen. Alle Gaben und Talente oder was es auch immer ist, sind zum allgemeinen Nutzen. Auf Seite 11 bin ich. Jede Gabe ist auch eine Aufgabe zur Ehre Gottes, sich einzubringen. Die Korinther hatten sehr viele Gaben gehabt. Sie waren reich. Und da sieht man die Predigt, dass Paulus hat gut gewirkt. Die haben verstanden das Wort und so weiter. Aber sie haben das alles überspannt. Und alles, was man übertreibt, alle Extreme sind verkehrt. Alle Extreme grundsätzlich, egal was, ob es jetzt Zungensprache ist oder Krankenheilung, wo die Menschen oder Befreiungsdienst, egal was es ist verkehrt, alle Extreme. Und deshalb, wir müssen uns vor den Extremen hüten. Und die haben das übertrieben. Die haben gesagt, nur der in Zungen sprechen kann, ist groß. Und deshalb sagt Paulus, nee. Auch der die Auslegung bringt. Die Auslegung ist so wichtig. Was nützt es, wenn alle in Zungen sprechen und da kommt ein Fremder, Unkundiger und die sagen, die sind alle vom Sinnen, die sind alle verrückt, die spinnen alle. Und lieber 5 Worte in vernünftiger Sprache als 1000 oder 5000 oder 10.000 in anderen Worten oder in Sprachen. Er mahnt die Gemeinde zur Eintracht und es ist so wichtig. Und er erwähnt sogar sich selbst als erstes, nicht paulinisch und nicht christlich, so sagt die Christuspartei, denn es gab welche, die sagten, ich möchte nur so sein wie Jesus. Christus, immer dieses Christus. Aber er sagt auch das nicht. Wir sollen zur Einheit dazu kommen, wo er, Christus, das Haupt ist. Und nennt also die Missstände mit Namen und bezieht sich immer wieder auf Jesus. Dann spricht er einfach gewisse Zügellosigkeiten an. Wir müssen also bedenken, dass die Korinther-Gemeinde meistens aus dem Heidentum kamen und Korinth war eine so gemischte, bunte, leidenschaftliche Stadt, da gab es alles. Da gab es Knabenschänder, Schwule also und da gab es Prostituierte, das war ganz normal, über 1000 Prostituierte zu bestimmten Zeiten gab es in Korinth, also die sind dann in die Stadt geströmt, also das war normal, also Prostitution in dieser Stadt. Dann, ja, Liederlichkeit war ein Schlüsselwort, was man über Korinth sagte. Also die Korinther sind die liederlichsten Menschen überhaupt. Die lassen sich gehen, nur Lust und Laune und nur Spiele. Und da gab es auch diese korinthischen Spiele. Das war so was Ähnliches wie die Olympischen Spiele bei uns heute. Und die fanden auch regelmäßig statt. Interessant ist, was Paulus gemacht hat. Er hat die Menschen nie an sich gebunden. Er hat immer an Christus die Menschen gebunden. Nicht paulisch, nicht christisch, nicht apollisch, nicht käfisch und so weiter. Denn er fragt dann in Vers 1, Kapitel 1, Vers 13, ist denn Christus zerteilt? In der Gemeinde darf es keine Parteiungen geben. Ja, ich bin für Matutis, ich bin für den und ich bin für den. Du musst für Jesus sein und nicht für irgendjemand. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Dann kommt er auf die Taufe zu sprechen. Ich habe nicht getauft, damit sich niemand einbilden kann. Ich bin von Paulus getauft. Er sagt, ich habe nur ein paar getauft und die nennt er. Paulus ging nicht um Statistik, um Zahlen, wie viel ich getauft habe, wie viel ich bekehrt habe, wie viel ich geheilt habe. Das war Nebensache. Weißt, wir brauchen als Kinder Gottes bei Gott keine Statistik. Gott weiß, was wir tun und was wir nicht tun. Ob wir die Sache ehrlich machen oder nicht. Dann erzählt er das Wort vom Kreuz. Es sind einige große Predigten in der Apostelgeschichte auf Seite 13. Und so weiter. Die Zeit ist angebrochen. Der Messias ist gekommen und so weiter. Und zwei große Gruppen gab es in der Korinther Gemeinde, das waren die Juden und dann die Heidenchristen, die anderen, die nicht Juden waren. Die Juden konnten an das Kreuz nicht glauben, das war für sie Ärgernis und die Griechen wollten nicht an das Kreuz glauben. Also war alles nichts. Das war für sie also Zeichen der Dummheit. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Griechen konnten alles glauben, aber das, dass Jesus Fleisch wurde und unter uns wohnte und ein Teil von uns wurde und unsere Schuld auf sich genommen hat, das konnten sie nicht glauben. Die Griechen suchten immer nach Weisheit, immer was Neues. Deshalb auch in Athen, wir sehen das so, was hast du Neues zu verkündigen? Komm, erzähl uns schnell. Ich habe den Altar des unbekannten Gottes gefunden und ich will es über euch sagen. Und die Athener, die wollten immer ständig was Neues. Korinth war einer der drei größten Städte im Römischen Reich, also von der Wirtschaft her. So, und da lief so vieles. Wir haben 34 Seiten hier. Ich muss also gucken, dass ich da durchkomme mit meiner Zeit. Und da geht Paulus auch weiter ein und sagt, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern das, was Gott nicht erwählt hat, oder was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Wir müssen eines denken. Die Gemeinde waren nicht lauter Dumme, da gab es Reiche, da gab es Arme, aber von denen war nicht die Mehrheit. Die Masse war einfaches Fußvolk und das, was schwach ist, das hat sich Gott erwählt, aus einfach einem Grund, damit sich kein Fleisch rühme, damit sich niemand einbilden kann, du, ich. Und das ist nämlich der ganze Tenor des Korintherbriefes, niemand braucht sich was einbilden. Wir sind alle sterblich, wir sind alle Menschen, wir sind alle aus Fleisch und Blut, wir haben nur ein Stückwerk. Jeder von uns hat nur ein Stückwerk. Das ist so der Tenor des ganzen Korintherbriefes. Da kann sich niemand rühmen. Ja, ich bin jetzt geistlich. Ich kann jetzt in Zungen reden. Oder ich kann jetzt weissagen. Oder ich kann jetzt das und das. Oder ich habe so und so viel getauft. Paulus versucht selbst hier runter, die Leute auf den Teppich runterzuholen. Das Evangelium besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Kapitel 2 bin ich jetzt. Weißt du, ein Satz mit der Inspiration des Heiligen Geistes bewirkt mehr als 1000 Worte von menschlicher Weisheit, hoher Weisheit auch oder hoher Erkenntnis. Paulus sagt ja, Kapitel 2, Vers 1 bis 5, sagte, ich kam mit Furcht und mit Schwachheit und Zittern zu euch. Wir müssen das auch buchstäblich nehmen. Er war geschwächt körperlich, wahrscheinlich auch Krankheit. Wir wissen, er hat einen Pfahl im Fleisch gehabt, mit Furcht. Wie wird es weitergehen? Wir wissen, dass Gott ihm eine Prophetie gegeben hat. Fürchte dich nicht, ihr habt noch ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb 18 Monate in Korinth, hat dort also stark gewirkt. Und aber großes Zittern. Wie wird es ausgehen? Und genau das ist es, wenn du Gott dienst, du weißt nie, wo du endest. Du fliegst los, aber du weißt nicht, wo du landest. Also das ist also der Sinn der Sache, mit großen Zittern. Also das muss man auch körperlich verstehen, damit sich niemand was einbildet in Schwachheit. Nicht in großer Überredungskunst, was die Griechen wollten, also Rhetorik, Paulus beherrschte die Rhetorik sehr gut. Also er führte so in seiner Diskussion, in seiner Rede so ein Zwiegespräch und dass du nicht nur Ja und Nein sagen kannst, sondern du musstest auch irgendwie reagieren. Aber er sagt nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit, lieber stammeln. erklärt dann nachher, was göttliche Weisheit ist und was menschliche Weisheit ist. Das finden wir sehr schön hier drin. Die Weisheit Gottes. Wenn die Weltmenschen verstehen würden, was die Weisheit Gottes ist, würden sie sich anders verhalten. Geht er darauf ein? 1. Korinther 2, Vers 10. Uns hat aber Gott durch seinen Geist offenbart, dieses Rema, dieses inspirierte Wort. Und wir brauchen die Inspiration des Heiligen Geistes. Wir müssen selber gewiss sein. Das Wort wird gepredigt, das ist Logos, das ist das geschriebene Wort, das ist deine Bibel, dein Neues Testament. Aber dann gibt es das Rema. Der Glaube kommt aus dem Rema, aus dem inspirierten Wort Gottes für die Situation. Was wir hier haben, im Korintherbrief wurde in die Situation hineingesprochen. Rema-Worte, also inspirierte Worte. Ich habe es vom Herrn empfangen, wie beim Abendmahl. Oder auch diese Lösung mit der Kopfbedeckung in der Gemeinde. Kapitel 3, er redet von dem Natürlichen, von Kapitel, auf Seite 17 bin ich jetzt. Ja, so, Kapitel 3, er spricht hier von zwei verschiedenen Gruppen, von den geistlichen und natürlichen Menschen, von den Gläubigen, also wieder fleischlichen, also die Ungläubigen sind natürlich und menschlich und irdisch gesinnt. Und die Gläubigen, die können fleischlich gesinnt sein oder sie können geistlich gesinnt sein. Dass sie mehr auf den Körper schauen, statt auf Gott. Oder auf das Irdische, auf das Menschliche, statt auf Gott. Also geistlich und fleischlich, das ist, was Christen sind. Und Paulus, das Schöne dabei ist, überfordert die Menschen nicht. Auch wenn wir predigen, wenn wir Zeugnis geben und wenn wir, hier werden wir, bekommen wir Anweisungen, wie gehe ich mit Leuten um. Du darfst die Leute nicht überfordern. Du musst sehen, wie weit er ist. Du kannst einem kleinen Kind nicht gleich Mathematik bringen und Fremdsprachen und sowas. Da musst du erstmal die Muttersprache lernen. So, Paulus überfordert sie nicht. Als Kind hat er Milch zu trinken gegeben. Dann ein bisschen etwas Festeres. Und dann auch feste Speise. Also wir dürfen auch die Leute nicht überschätzen. Und das musst du alles wissen. Der kann das noch gar nicht wissen. Und dann entsteht Zank und Streit und so weiter. Menschen, die fleischlich denken, ja, ich weiß das. Aber der geistliche Mensch kann runterkommen auf der Ebene eines Kindes. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Also der geistliche Mensch kann sich demütigen, kann sich was sagen lassen, kann zuhören, kann dieses Blablabla anhören, was die da schnattern. Ich denke, das ist ganz arg wichtig, was wir hier im Korintherbrief lernen. Wie verhalte ich meinen Mitmenschen gegenüber, meinen Mitchristen? Wie gehe ich mit ihm um? Weißt du, der das alles noch nicht versteht, der hat noch nie gesehen, was da passiert. Und noch nie gehört, dass es sowas gibt. Dann erklärt man. Ich denke, es ist auch ganz arg wichtig, wenn wir in einem Gottesdienst sind und es passiert Zungensprache. Und ich finde es ganz toll, wie manche Gruppen das machen. Dann sagen sie, jetzt war eine Zungensprache und die Auslegung. Nur als Beispiel. Oder jetzt haben wir in Sprachen gesungen. Und wir haben auch das Sprachensingen. Bei Sprachensingen brauchen wir keine Auslegung. Da ist die Harmonie, der gemeinsame Gesang, die Auslegung selbst. So, aber dann muss keiner sagen, das war jetzt eine Zungensprache, Geschwister, was wir gehört haben. Denkt drüber nach, nehmt es an, könnt ihr annehmen, wenn ihr wollt, müsst nicht annehmen. Paulus sagt auch hier ganz klipp und klar, der Geist ist den Propheten untertan. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das begreifen. Manche Leute sagen, ich muss, der Heilige Geist treibt. Der Teufel treibt uns, der Heilige Geist wird uns nie treiben. Der leitet uns. Aber dass dieses Treiben, ich muss, wenn du etwas musst, vergiss es, es war vom Teufel. Dann kann ich dir freiweg sagen. Weißt du, und wenn es vom Herrn war, dann wird der Herr dich so hinführen, dass du keinen Zwang ausübst, keinen Druck ausübst. Der Heilige Geist wirkt. Er schenkt uns das Wollen und auch das Vollbringen dazu. Aber ich muss. In der Gemeinde passiert das immer wieder, dass Leute sagen, ach, der Heilige Geist treibt mich. Der treibt dich höchstens in die Stille, in die Liebe, in die Ruhe, in die Demut. Das kann der Heilige Geist schon machen. So, einen anderen Grund kann niemand legen als Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Ihr könnt hier nach den Abschnitten gehen. Es geht nach den Abschnitten. Dann gibt es in der Gemeinde verschiedene Gruppierungen. Vor allem gibt es unfähige Leute, gibt es Zerstörer und gibt es Fachleute, die sich auskennen. Und da benutze das Bild von den Baumaterialien, Gold, Silber, Edelsteine und so weiter. Etwas ist dauerhaft und manches ist so vergänglich. Und wir müssen aufpassen, was für Material wir verwenden im Bau des Reiches Gottes. Weißt du, wenn wir oberflächlich sind, schnell hola hopp, wenn du eine Tomate haben willst, kriegst du in 6 Monate. Wenn du eine Eiche willst, dann brauchst du 6 Jahre oder 60 Jahre, um ein stabiles Holz zu haben. So, wir sollten darauf achten, dass wir nicht kurzlebige Dinge produzieren, sondern auf die Ewigkeit hinwirken. Was ist für die Ewigkeit? Was bringt für die Ewigkeit? Wir sollen teure Materialien, richtige Materialien verwenden. Das ist dann richtige Lehre, richtige Baustoffe. Paulus hat also Sorge, dass was die auch machen, ob, egal was sie tun, sie sollen auf die Ewigkeit anlegen. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Die bleiben, also die Feuerprobe bestehen. Können die auch in kritischen Stunden und in kritischen Zeiten auch standhalten? Und dann gibt es Kennzeichen einer wahren Gemeinde, was eine wahre Gemeinde ist. Sie ist rein, sie ist warm, sie ist barmherzig, sie ist mitfühlend, sie ist voll göttlicher Liebe. So wie die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das ist der Tempel. Jetzt verwendet er ein paar Bilder, so was die Leute von Korinth sowieso wissen. Die Stadt ist voller Tempel, voller Heiligtümer. Ihr seid der Tempel des Herrn. Es ist eine interessante Sache. Paulus nimmt jetzt sogar die Christen, jeden Einzelnen, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Denn wir wissen, die Welt steht kurz vor dem Fall des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus. Die Welt steht davor und der Heilige Geist arbeitet jetzt und versucht jetzt umzulenken. Schaut, der Tempel wird nicht ewig bestehen. Aber euer Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und versucht also von diesem irdischen Tempel zu dem göttlichen Tempel, den Gott gebaut hat. Und dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Auf das geht er hier auch ein. Wir sollen also unseren Tempel reinhalten, heilig halten. Unser Tempel soll keine Mördergrube sein und nur Jahrmarkt. Die Korinther lebten, Kapitel 1. Korinther 4, Vers 10, die Korinther lebten in großer Selbsttäuschung. Sie bilden sich was ein, wir. Das ist immer gefährlich, die Selbsteinbildung. Wir sind die wahren Nachfolger Jesu, wir sind die wahren Kinder Gottes. Und dann versucht er, sie zur Einsicht zu bringen und deckt einige Missstände auf. Kapitel 5, Vers 1 bis Kapitel 6, Vers 20, da deckt er einige Missstände auf. Ein Gemeindemitglied ist mit seiner Stiefmutter zusammen, das nach dem Gesetz Moses als rituelle Unreinheit angesehen wird. 3. Mose 18, Vers 8. Und so weiter bei den Heiden. Ja, da war das vielleicht gang und gäbe. Man muss ja auch sehen, also hier gab es also auch Versorgungsfragen oder auch, was die Korinther als Motto und Leitmotiv hatten, mir ist alles erlaubt. Paulus schreibt auch an einer Stelle, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt und nicht alles bessert mich und nicht alles fördert mich. Also mir ist alles erlaubt. Wir können also so großzügig sein, dass wir hier alles durchgehen lassen, unser Seelennetz, dass das so großmaschig ist, dass wir sogar Felsbrocken durchgehen lassen, oder dass wir ein paar Dinge beachten, was uns die Bibel lehrt. Und hier ist eigentlich, wo Paulus zurückgeht auf den Apostelkonzil. Und wir wissen ja, was die Apostel beschlossen haben. Die Heiden sollen sich enthalten von Blut, von Unzucht und vom Götzendienst. Also von drei Sachen sollen sie sich enthalten. Das sind also das Ursprüngliche. Da konnten auch die Juden mitgehen und waren auch einverstanden damit. Hier beschreibt Paulus seine Ethik. Kapitel 5, Vers 9. Sie sollten grundsätzlich keinen Umgang mit verdorbenen Menschen haben, mit schlechten Menschen, die schlechten Charakter haben. Es ist etwas Wichtiges, was Sie hier sehen. Wenn du merkst, da ist irgendjemand, der so wirklich sich nicht sagen lässt, nicht korrigieren lässt und tut etwas, was gegen die Bibel, bewusst gegen die Bibel ist. Also es muss schon schwarz auf weiß sein, so wie hier dieser Fall. Und die Bibel greift immer einen Fall auf und dann wird das rabbinisch aufgearbeitet. Dann sollten wir keine Gemeinschaft mit solchen Menschen haben. Wir dürfen ihm nicht die Gotteskindschaft absprechen, aber du wirst angesteckt. Wenn eine faule Kartoffel im Keller ist, diese faule Kartoffel steckt andere faule Kartoffeln an. Das ist also, was Paulus hier sagen will. Dieser Bruder, das ist unser Bruder, also der ist Christ, dem kann ich die Gotteskindschaft vielleicht nicht absprechen jetzt, aber ich muss mich von ihm distanzieren. Und das ist richtig, damit nicht andere auch noch anfangen zu faulen. Grundsätzlich, also wir sollen also keine Gemeinschaft haben, sitzen nicht, wo die Spötter sitzen, könnten wir weiter sagen, was Psalm 1 sagt. Dann ab Kapitel 6, da heißt es, ihr wisst oder wisst ihr nicht. Da wird immer wieder das gefragt, wisst ihr nicht. Und da wird eine Sache aufgerissen mit den Prozessen. Wisst ihr nicht, dass wir Christen keine Prozesse mit dem Gericht draußen, weil zum Gericht gehen können. Ich weiß, wie schlimm das ist. Viele Christen sitzen aus der Gemeinde, nicht bei uns, aber die sitzen dann beim Gericht. Ich habe in Heilbronn, ich habe mal Gott gebeten, lieber Gott, schenk uns Millionäre in der Gemeinde. Und dann kamen Millionäre. Aber was ist dann passiert? Diese Millionäre waren plötzlich alle miteinander beim Gericht. Weißt du, die haben Häuser gemeinsam gebaut, Sachen verkauft und so weiter. Die haben dann miteinander Prozesse geführt. Ich musste all diese Millionäre, das waren 4, 5 Brüder, die muss ich vom Abendmahl ausschließen. Ich sage, Brüder, ich kann mit euch kein Abendmahl feiern, werde ich auch nicht. Und ihr dürft auch nicht mehr teilnehmen am Abendmahl, denn ihr seid beim Gericht. Ein Jude ging nicht zum Gericht. Denn wenn die Juden Probleme hatten, die Juden haben das bei dem Rabbiner das gelöst, ihr Problem. Und es war für den Juden ein Gräuel, zu den Heiden zu gehen und sich da von den Heiden aburteilen zu lassen. Aber bei den Griechen und Römern war es gang und gäbe, dass sie ständig beim Prozess waren, entweder als Zeugen oder als Angeklagte. Und es ist schlimm. Es ist schlimm, wenn Christen beim Gericht sind. Aus welchen Gründen auch immer. Christen sollten ihre Probleme anders lösen als nur mit Gericht. Gläubige. Du kannst nichts dafür, wenn aber ein ungläubiger Teil dabei ist. Aber die gläubigen Christen sollten ihre Fälle, ihre Streitigkeiten, ja, das sollten nicht prozessieren. Da steht in 1. Korinther 6, Vers 1 bis 11, da steht, was sie machen sollten. Die sollten aufeinander zugehen, miteinander sprechen. Weißt du, Gott hat uns die Gnade gegeben. Denn der Paulus sagt, und ihr wollt eines Tages die Welt regieren, ihr wollt mal über Engel herrschen, seid alles Waschlappen, ihr taugt ja gar nichts. Fangt doch mal zuerst mal eure kleinen Problemchen vor der Haustüre zu lösen. Wenn ihr die nicht lösen könnt, braucht ihr nicht da, wir werden mit Christus regieren, wir sind Könige und Priester. Waschlappen seid ihr. Das sagt er buchstäblich denen. Seid Versager. Ihr könnt euer kickeles Zeug nicht lösen. Verstehst? Wenn ihr die nicht lösen könnt, könnt ihr die anderen Sachen auch nicht lösen. Also Christen untereinander meine ich. Christen untereinander. Es hat nichts jetzt, du musst wieder eine Ausnahme machen, Christen und Nicht-Christen. Du kannst nichts. In der Bibel steht, wenn der Gottlose keinen Frieden will, kannst du machen, was du willst. Du wirst keinen Frieden haben. Der wird dir keinen Frieden geben. Aber Christen sollten ja Friedensstifter sein, denn sie werden dann Kinder Gottes heißen. Die Friedensstiften, die den Weg zu Frieden suchen. Also horch mal, lass uns mal irgendwie einen Vergleich finden, lass uns da miteinander reden. Oder da nimmt man jemand anders dazu, einen Ältesten, einen Lehrer oder einen Rabbi oder einen Pastor, nimmt man dazu. Das war also wie in der Synagoge. In der Synagoge wurde das, im Judentum wurde das einfach in der Gemeinde gelöst. Da gab es eine Gemeindeversammlung, da wurden die nicht beteiligt sind, ausgeschlossen, gehen nach Hause. Und die es betrifft, jetzt lass uns darüber reden. Bruder, wie siehst du das? Bruder, wie siehst du das? Und dann der Rabbi allermeistens, dann hat er gesagt, so, und ich sehe das so, und ich sage dir so, und du tust das, was ich dir jetzt sage. Das war ganz einfach. Ist genauso wie das Gericht, aber unter Gleichgesinnten. Unter Gleichgesinnten. Und das Problem kommt nachher später auch bei der Ehescheidung. Wir werden sehen auch die Ehe. Wann fängt die Ehe an und wann hört sie auf? So, das ist also ganz wichtige Abschnitt, Kapitel 6, also die Probleme. Das Gesetz hat den Juden ausdrücklich verboten, zum Gericht, weltlichen Gericht zu gehen. Ihr seid doch Königskinder, ihr seid doch das auserwählte Volk, ihr seid was Besonderes. Ihr müsst eure Fälle selber lösen. Macht Mund auf, redet miteinander und wenn ihr nicht zusammenkommt, dann versucht es auf dem biblischen Weg. Und die Bibel zeigt uns, wie man biblisch Probleme löst. Zuerst gehst du zu deinem Bruder unter 4 Augen und dann redest du, und der Schwester auch. Dann redest du unter 4 Augen. Hören sie da nicht? Und es muss wirklich ein Fall sein. Und du solltest zum Gericht mit niemand gehen, ohne 2 oder 3 Zeugen. Also du musst jemand haben, wo wirklich jemand nachweisen kann, dass es wirklich ein Sündenfall oder ein Problem ist, oder was es auch immer ist, das wirklich zu schaffen macht. Und dann nimmst du 2 Zeugen, und dann redest du unter 6 Augen oder 8 Augen. Und hört er dich da nicht? Der biblische Weg ist, also, und es geht um Lehrfragen zuerst mal. Wenn jemand unordentlich wandelt, es geht also jetzt nicht hier um irgendwer, mir gefällt die Nase nicht von dem oder ich mag den nicht und so weiter und dann anfängt zu urteilen. Nein, es geht um entscheidende Fragen, Lebensfragen. Aber auch das gilt auch für andere Bereiche. Deshalb haben wir auch die Richter, das Buch der Richter in der Bibel. Da saßen die Richter, meistens die Ältesten, so am Tor der Stadt und dann kamen die Leute und dann haben die ihre Anliegen vorgetragen und der Richter hat dann den Fall gelöst. Oder ja, die Ältesten vom Volk. Und Moses hat auch so viele Fälle gehabt. Wir wissen, zu Moses kamen die Leute ständig. Dann hat Jethro, sein Schwiegervater, gesagt, setz mal Älteste ein, du musst nicht alle Fälle selber nehmen. Die anderen nicht lösen können, die dürfen dann zu dir kommen. Also die Gemeinde sollte die Probleme lösen. So, zuerst mal miteinander reden. Und das ist die Glieder untereinander und nicht in der Welt. Also wir haben mit der Welt nichts zu tun, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das ist also ein Beweis. Dann ist ein Fall von Unzucht in der Gemeinde. Eine Frage, die Paulus gestellt worden ist. Wie soll man damit umgehen? Und dann sagt Paulus, eure Leiber sollen ein Tempel sein. Und dann ist, wer mit einer Dirne oder einer Prostituierte hier zu tun hat. Und es ist nicht die gewöhnliche Prostituierte, sondern hier ist Tempelprostitution gemeint. Also die Frauen, die dann der verschiedenen Götzen oder Göttertempel dienten und für das Geld für den Göttertempel eintrieben gleichzeitig. Denn die Tempel haben sich ja davon finanziert und davon gelebt, von dieser Unzucht. Das wurde also von den Priestern bestimmt gewiss gewollt, dass das passiert. Und deshalb sagt, wer da eingeht, wer Geschlechtskontakt mit solch einer Prostituierten hat, der ist ein Leib mit ihr, so wie wir mit Christus als Gläubige ein Leib mit ihm sind. So verbindet man sich mit den Götzen dann. Also nichts mit einer gewöhnlichen Prostituierten zu tun, sondern mit einer Tempeldienerin. Denn das ist diese Frage, die da im Kapitel 6, Vers 16 und so weiter Paulus da eingeht. Eine heidnische Göttin, eine Dirne, die einer heidnischen Göttin dient. Das ist also sehr wichtig. Und dann hier heißt es Unzucht, ganz bewusst Unzucht. Unzucht ist ein Wort, das die meisten hier bei uns mit Sex immer zusammenbringen, hat was mit Sex zu tun. Aber das erste Mal, wo Unzucht in der Bibel vorkommt, ist erst 4. Mose 31, 16. Dann hat der Biliam geraten, Moab, lass doch deine Frauen zu den Israeliten gehen, verdreh den Männern ihren Kopf und so weiter. Und du wirst sehen, du wirst sie einnehmen wie eine Beute. Und sie trieben Unzucht, heißt es. Das erste Mal, wo Unzucht ist, wo Heiden und Volk Gottes sich vermischt. Und Unzucht ist auch, was für eine Gemeinschaft hat der Leib Christi mit Dämonen und, ist diese Sache hier. Also da ist der Gedanke der Unzucht. Flieht der Hurerei, heißt es hier ganz bewusst, nicht bekämpft sie oder widersteht ihr. Nein, meidet, habt keinen Kontakt damit, flieht der Sache hier. 1. Korinther 6, Vers 18. Denn der Leib des Christen ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Da spricht Paulus wieder auch den Gedanken an. Wir sind ja vom Herrn erwählt, vom Herrn berufen. Wir sind vom Herrn erkauft. Ihr seid teuer erkauft. Und wir dürfen nicht mehr uns zurück der Welt als Knechte ausliefern. Die sind eins davon. Das andere ist noch, ein anderer Gedanke ist, was von dem Judentum und natürlich auch von den mystischen Denken der Heiden kommt. Wenn ich jetzt mit einer anderen Person mich verbinde, sexuell verbinde, und Sex und Gott hängen sehr eng zusammen, wenn ich mich da verbinde, dann übernehme ich alles, was diese andere Person hat, und da werde ich ein Teil dessen. Denn sie werden ein Fleisch sein, heißt es in der Bibel. Mann und Frau. Also deshalb ist auch hier Sexualität als Unzucht mit Nichtgläubigen oder Nichtjuden oder ganz besonders den götzendienerischen Menschen. Dann Kapitel 7. Auf ein paar spezielle Fragen geht Paulus ein, ob Ehe und Sexualität gottwidrig ist. Wir müssen denken, ja, die Leute sind dort, entweder waren sie so sexversessen oder sexfrigide, dass sie also Sex abgelehnt haben. Und da haben viele Männer in der Gemeinde Probleme bekommen. Plötzlich wollten ihre Frauen keinen Sex mehr. Und wir wollen den Herrn dienen, wir wollen nur Jesus anbieten, wir sind jetzt nur noch mit Jesus verlobt und verliebt und so weiter. Und das ist dort entstanden. Und dann diese Fragen sind aufgetaucht in der Gemeinde. Und dann sagt Paulus, Enthaltsamkeit gibt es in der Ehe nur für Beten und Fasten. Und da müssen beide Teile einverstanden sein. Da müssen beide Teile einverstanden sein. Da kann nicht der eine sagen, jetzt bete, ich will fasten, ich will meine Ruhe haben. Ob es jetzt Frau, meistens sind es die Frauen dann gewesen. Und Paulus geht noch ein paar Sachen ein. Also wer eine Frau berührt, also im Judentum, also ich würde am liebsten keine Frau berühren, sagt er, aber wer eine Frau berührt, im Judentum war es verboten, dass ein Jude mit einer Frau auf offener Straße spricht. Das war schon Ehebruch, Unzucht. Also orthodoxe Juden, die haben nicht gewagt, außer seiner Ehefrau, mit einer Frau auf der Straße zu sprechen. Also und hier bricht Paulus mit diesem jüdischen Tabu, also pharisäischem Denken. Er sagt, also nicht Frau berühren, sondern schon allein, die Frau ist gleichwertig von Gott, sie ist nicht schmutzig. Oder, weil viele in der Antike dachten, Sex ist was Schmutziges. Der liebe Gott hat bis zur Nabel geschaffen und ab der Nabel hat der Teufel den Menschen geschaffen. Das war ihr Denken. Aber Gott hat den ganzen Menschen geschaffen, Mann und Frau, sind beides Geschöpfe und beides von Gott gewollt. Obwohl er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, dass der Mann die Frau berührt und so weiter. Und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein, der Mensch allein sei. Also, hier hat Paulus im Widerspruch, wenn man das so oberflächlich liest und gleichgültig liest, es ist nicht gut. Und dann geht er auf das Wort gut, wenn du das richtig, das Wort gut studierst, das heißt es eher lobenswert oder trefflich. Weißt du, damals haben die Leute erwartet, das Weltende ist bald da, Jesus kommt wieder. Es ging alles zack, 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 Auferstehung, Himmelfahrt, Geistestaufe oder Pfingsten, der Ausbreitung des Evangeliums und der Herr kommt bald, noch in unseren Lebtagen, wir werden Jesus sehen. Wir wissen ja, Paulus hatte diesen Gedanken immer wieder auch in seinen Predigten gestreut und die Leute haben das dann falsch aufgefasst oder übertrieben. Ja, aber dann kann man nicht mehr heiraten. Ich werde nie vergessen. Verwandte von mir sind bei den Jehovas Zeugen, also von meiner Frau, ihre Verwandten. Und er hat sogar große Kongresse geleitet in Stuttgart. Da gehe ich auf einen Kongress und der hat uns eingeladen extra. Da habe ich gesagt, ich gucke mal euer Kongress da an. Und dann gehen wir und meine Frau war in den Tagen in anderen Umständen. Dann sagt der Heidi, wie kannst du in so einer ernsten Zeit, und das war 75 oder sowas, wie kannst du in so einer ernsten Zeit noch schwanger werden? Wie könnt ihr euch noch Kinder, und hat mich angesprochen, wie könnt ihr das, kannst du noch die Kinder anschaffen und so weiter? Ja, vielleicht, wenn Jesus kommt. Martin Luther hat gesagt, ich würde auch sogar noch einen Apfelbaum pflanzen. Und das war 75. Und bis heute ist der Herr nicht gekommen, bis heute steht die Welt noch und so weiter. Du siehst, so ähnlich waren die damals. Überspannt und übertrieben. Wir dürfen nicht heiraten, Jesus kommt bald wieder. Weißt du, richtig ist es. Aber du weißt Tag und Stunde nicht, wann er kommt. Paulus sagt dann, Ehelosigkeit, ich mache das, weil es einfach ist. Als Missionar muss man nicht immer für die Familie sorgen, wie geht's meiner Frau. Da gibt's kein Hände und Anrufen, dass du fragst, Frau, wie geht's, was machst du und so weiter. Das ist also nicht möglich und war ungewiss. Und deshalb sagte ich, ich habe hier keine Verantwortung. Ich kann jetzt mein Leben gestalten und mein Leben besser auf den Herrn fixieren. Aber er sagt, jeder Mensch soll seinen eigenen Partner haben, um die Unzucht zu vermeiden und vor allem auch der Gefahr, dass man falsche Heiligungsverhalten anlegt. Ja, ich bin heilig, ich bin ehelos, Zölibat. Zölibat ist eine Erfindung der katholischen Kirche. Er ist im 11. Jahrhundert aufgekommen. Warum? Weil die Kirche das Erbe haben wollte von den Leuten, um zu übertreiben. Aber ich übertreibe es nicht, aber es ist so mit Zölibat. Denn bisher gab es nicht in der Kirche Zölibat. Die Ostkirche der Orthodoxen, die verheiraten. Und in der orthodoxen Kirche, wenn du einen orthodoxen Priester dir anschaust, oder Orthodoxe überhaupt, griechische Orthodoxe, die sagen, das erste Mal darfst du dich scheiden lassen. Ist okay, hast versagt. Du hast Buße. Das zweite Mal, Ruhe, überleg dir reiflich. Und beim dritten Mal erst, wenn du das dritte Mal dich scheidest, bei den Orthodoxen, dann sagen, du bist nicht ehefähig. Also, dann kannst du es nicht, wenn du das dritte Mal dann heiraten willst. Aber die sind verheiratet. Und deshalb konnte auch in der Ostkirche durchaus in der Verfolgungszeit auch die christliche Gemeinde, die orthodoxe Kirche überleben, weil die Priester ja verheiratet waren. Und es würde viel Unfug, viel Unsinn, würde es nicht geben, wenn die Priester verheiratet wären. Nicht alle müssen heiraten, aber es wäre gut, wenn der auch seine Frau hätte, was natürlich in der katholischen Kirche eine Regel ist. Also wenn die Frau nicht mehr gebärfähig ist, dann kann sie seine Köchin werden und kann bei ihm sein. Also da kann nichts passieren. Ist auch eine krumme Lösung. Aber es gibt also solche Regelungen in der katholischen Kirche, da kann dann seine Köchin sein. Paulus gibt hier noch ganz klare Anweisungen. Eheleute wird ausdrücklich also Sex und Zuneigung empfohlen. Und das andere ist nicht normal. Es wird empfohlen, Eheleute sollen sich nicht enthalten. Denn der Mensch ist seines Leibes nicht mächtig, ob Mann oder Frau. Sie sind voneinander abhängig, wenn sie verheiratet sind. Und wir müssen eines wissen, wenn man verheiratet ist, man hat ein Anrecht auf den anderen. Und man kann nicht einfach sagen, jetzt faste ich, jetzt bete ich, jetzt gehe ich in die Mission, jetzt werde ich dem Herrn dienen. Du musst immer den anderen fragen, willst du mitgehen? Kannst du mitgehen? Wenn der andere nicht mitmacht, bist du nicht fähig. Kannst nicht mitgehen. Denn letztendlich der Partner gibt dem anderen Partner Kraft oder nimmt ihm die Kraft. So, die Ledigen und Witwen, sage ich, Kapitel 7, Vers 8 bis 9. Paulus hat gerade für diese verschiedenen Personengruppen Anweisungen. Er sagt nicht nur so und so, sondern den Witwen empfiehlt er sogar, jungen Witwen, damit sie nicht so viel Blödsinn machen, empfiehlt er zu heiraten. Der empfiehlt er zu heiraten. Und den Ledigen, jeder hat die Freiheit, sein Leben zu gestalten, anzunehmen, wie er ist. Das ist sehr wichtig. Ich bin auf Seite 23. Es ist wichtig, dass wir unser Leben so annehmen, wie jeder berufen ist. Natürlich ist sehr dehnbar dieser Begriff, berufen. Du kannst als Sklave berufen sein, auf das geht er auch ein, dann sollst du als Sklave bleiben. Aber wenn du kannst, aus dem Sklavendasein zu entrinnen, dann tu's. Aber du sollst nicht rebellieren dagegen. Der Wille Gottes und unsere Berufung ist, dass wir in Frieden leben mit dem, was wir sind und einfach zufrieden und dankbar sind. Und eine Ehe ist eine Gabe Gottes, die hat der Herr selber gestiftet, die Ehe. Mann und Frau. Das ist eine Sache Gottes. Und da kann kein Mensch das aufheben. Ab Kapitel 7, Vers 17 gibt Paulus so ein paar grundsätzliche Anweisungen. Die sind natürlich sehr dehnbar. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Menschensklaven. Jetzt kommt es. Ja, ich bin im Ehebund, ich bin verheiratet und ich muss verheiratet bleiben bis zum Ende meines Lebens. So steht es nicht in der Bibel unbedingt. Bis dass euch der Tod scheidet. Also, das ist eine kirchliche Formulierung. Ich will also nur sagen, also wir sind nicht Sklaven von Menschen, Sklaven von irgendeinen bestimmten Dingen. Wir haben ja, Paulus sagt dann auch weiter, bei euch oder die Juden oder Jesus sagt auch, wenn, da soll der Scheidebrief, soll der Mann einen Scheidebrief geben. Wir müssen sehen, in Korinth gab das römische Recht, auch was Ehe anbetrifft. Die Juden hatten noch ihr eigenes Recht. Nur der Mann konnte sich von der Frau scheiden. Im römischen Recht konnte sich die Frau von dem Mann scheiden, wenn sie wollte, und umgekehrt. Also, und Paulus versucht jetzt den Weg zu finden, wie ist es? Und für mich persönlich, was ist Ehe und wann hört die Ehe ab? Wann fängt die Ehe und wann hört sie auf? Wenn zwei Leute nicht mehr wollen, man fragt ja, willst du den Mann, die Frau oder so? Wenn die nicht mehr wollen, ist die Ehe nicht mehr da. Die Ehe besteht durch Willen, ist ein Willensakt und so weiter. Und dann um eures Herzens Härtigkeit gebe man einen Scheidebrief. Also, das ist interessant, dass es im Judentum erlaubt ist. Ich bin mal auf einer Hochzeit bei Jerusalem von einem Rabbi eingeladen. Sollten wir dabei sein mit unserer Gruppe. Und dann sagt der Rabbiner, ja ihr, also wir Pastoren, christliche Pastoren, ja ihr könnt nur trauen die Leute. Aber ich traue und ich scheide die Leute. Ich sage, wie bitte? Ja, und dann erklärt er mir, wie das ist. Wir trauen die Leute, wir bringen sie zusammen. Aber dann, wenn die Leute merken, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt mit dem Gericht, weil bei uns geht das alles um Gericht, ein Standesamt und ein Gericht. Und wenn die zwei Leute merken, wir haben uns zu viel vorgenommen und wir können das nicht ausführen, dann können sie zu uns kommen und ich, genauso wie ich sie jetzt traue, so löse ich sie auch. Deshalb spricht auch das Neue Testament, Jesus spricht vom Lösen und Binden. Was ihr hier bindet, ist im Himmel gebunden. Was ihr hier löst, ist im Himmel gelöst. Denn das ist rabbinische Aufgabe, rabbinisches Amt, rabbinischer Dienst, Lösen und Binden. Und dann sagt er, ich nehme die beiden, frag sie, habt ihr alles ausgesprochen? Habt ihr alles bereinigt? Ist alles okay? Und dann, im Namen Gottes, löse ich euch jetzt. Jetzt seid ihr wieder ledig, jetzt seid ihr wieder frei. Du sagst ja, wie bitte? Aber wir haben diese rabbinische Aufgabe, was ihr löst und bindet, ist nicht nur, ich löse dich vom Teufel, von den Mächten der Finsternis. Nein, das Erste, das Primäre ist ja das Lösen von der Situation, in der du drin steckst. Du sollst nicht Sklave sein, was auch immer ist. So, dann geht Paulus hier weiter. Mit der Heirat hier von Ledigen, vor allem Jungfrau, eigentlich müsste es Tochter heißen, in 1. Korinther 7, Vers 36 und folgende Verse. Der Vater muss entscheiden, ob er jetzt das Mädchen dem Mann anvertraut und so weiter, ob er jetzt darauf besteht, dass sie heiratet. Sie muss grünes Licht haben vom Vater, hier die Verlobte. Bei der Witwe wird das nicht gesagt. Also die Witwe, die hat frei, aber hier die Jungfrau oder ja, Die Tochter, die braucht also die Genehmigung und jeder bleibt in den Stand, wo er ist. Aber dann gibt es noch eine andere Lösung. Es gibt Dauerverlobte. Hast du sowas schon gehört? Nicht nur so Verlobte, die bis zur Hochzeit, sondern Dauerverlobte. Dann heißt es hier in Kapitel 7, Vers 17 und der folgenden Verse, Paulus erwähnt es, diese Dauerverlobung. Partner können zusammenbleiben, unverheiratet. Bitte, jetzt hörst du richtig. Das ist auch ein, was die evangelische Kirche und die katholische Kirche auch zum Teil jetzt gemacht hat, hier bei uns in Deutschland. Es gibt, früher hieß es Onkelehe. Onkelehe, das heißt also Rentner, wenn die jetzt heiraten würden, sie würden jetzt ihre Sozialhilfe und so weiter alles oder ihr Geld verlieren, ihre Rente verlieren und dann segnet man. Wir haben das auch hier schon gemacht in der Gemeinde. Wir segnen diese Leute, denn sie ist nicht mehr Jungfrau. Also ich würde junge Leute nicht segnen. Und das ist nicht für junge Leute, sondern das ist also für Leute, die schon, also die Frau nicht mehr im gebärfähigen Alter ist. Und da ist das Wort, wegen der sexuellen Begierde soll sie heiraten, die Frau. Aber diese sexuelle Begierde ist nicht einfach Lust auf Sex, sondern damit sie Kinder kriegt, Nachwuchs. Es geht um Nachwuchs hier. Also das ist der Begriff, der genau deutet hin, also wegen Nachwuchs und nicht nur sexuelle Lust und Sex zu haben. Diese Onkelehe. Und dann segnet man die Leute und die sind vor Gott genauso gesegnet, weil dieser Begriff von Ehe ist so breit. Wir haben nur Standesamt seit Bismarck hier bei uns, dass man zuerst zum Amt geht und so weiter. Ich habe hier eine Ehe mal getraut, Zigeunerehe. Du sagst ja, was ist das? Ich habe mich extra erkundigt, wie das funktioniert. Die Zigeuner da kommt dieser Vater, dieser Hausvater und von der Mann und der Hausvater von der Familie, von der Frau und die fügen die Ehe, das sind die Ältesten sozusagen von der Familie, die sind einverstanden und die geben die Tochter dann oder den Sohn und die lassen dann heiraten und es ist vom Gesetz her erlaubt, solch eine Art der Ehe hier bei uns in Deutschland auch. Oder dann diese Onkelehe ist auch von der Kirche legalisiert zurzeit und ich finde es ganz gut, dann verliert niemand seine Rente und man kann ausgeglichen sein und man kann. Das ist Dauerverlobung. Verlobung ist, man ist einander versprochen. Man ist füreinander bestimmt. Maria war für Josef bestimmt. Und wo haben die geheiratet? Zu welchem Standesamt sind sie gegangen? Sie waren bei Gott. Und der Heilige Geist hat die Sache gemanagt. Aber dann gibt es die Ehetrennung nach den römischen Rechtsverhältnissen. Die Ehetrennung, es ist ein rein menschliches Versagen. Ehescheidung ist ein rein menschliches Versagen. Da haben sich zwei Leute vorgenommen, ich will, wir wollen zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann merken sie nach 3 Tagen, dass sie nicht mehr zusammenpassen. Und dann, nach 3 Tagen, das ist vielleicht nicht, aber die haben sich zu viel vorgenommen und dann, die können das Ding nicht austragen und aushalten, dass sie dann voneinander trennen. Aber die sollen sauber sich trennen, in Ordnung, dass sie friedlich auseinandergehen und dass sie immer noch Brüder und Schwester bleiben. Problem ist, in den christlichen Kreisen, da sind viele heiraten jung, überlegen sich nicht, was das ist und was sie sich einlassen und dann irgendwie, da kommt nächstes Mal der nächste Mensch über den Weg und dann verlieben sie sich und dann wechseln sie den Partner wie das Hemd. Das ist auch nicht der biblische Weg. Und weil für Christen ist es sehr heikel. Jetzt Weltmenschen, also Gläubige und Ungläubige. Was für eine Gemeinschaft hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Also du merkst, eine Ehe besteht aus Seele, Geist und Leib in Einheit. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du mit dem Leib nicht mit dem Partner übereinstimmst, nicht mit dem Geist mit dem Partner übereinstimmst und nicht mit der Seele mit dem Partner übereinstimmst, dann stimmt was nicht. Die Sache ist faul. Also die Ehe. Deshalb stimmt die Seele mit dem Partner ein, stimmt der Geist mit dem Partner ein und stimmt der Körper. Ist er attraktiv? Kannst du es akzeptieren? Kannst du diesen Körper annehmen? Passt sie zusammen? Und deshalb, viele heiraten nur. Ich bin in Indien und predige dort in Indien. Da kommt so ein kleines Mädchen und sagt, Pastor, dort sitzt mein Mann. Und die ist vielleicht 8, 9 Jahre alt. Denke ich, bitte? Und es war die Tochter vom Pastor. Und dann sagt, Pastor, mein Mann sitzt da drüben. Und dann gucke ich, das ist auch so 10-jähriger Bub. Da dachte ich, und dann bin ich beim Pastor beim Mittagessen, das Mädchen kommt auch mit. Dann sage ich, Bruder, ich habe geglaubt, bei euch in Indien ist das nicht mehr der Fall. Dann sagt er, doch, wir verheiraten unsere Kinder selber. Und wir beten für unsere Kinder. Die Kinder können immer noch entscheiden, ob sie den Partner nehmen oder nicht nehmen. Aber wir bringen sie zusammen. Bei euch in Deutschland, guck mal, da lernt man sich an der Ecke beim Snack, an der Snackbar irgendwo kennen und die Ehe geht auseinander. Aber hier, die leben, wir beten schon. Und das Mädel weiß, das ist mein Mann. Das wird eines Tages mein Mann werden. Bei euch ist die Liebe heiß und dann wird sie kalt. Und bei uns ist die Liebe kalt und die wird warm und heiß. Und ich finde, wir müssen diese Kultur, diese verschiedenen Kulturen verstehen, auch was Ehe anbetrifft. Und wir müssen denken, hier sind wir im Mittelmeerraum, wir sind nicht in Deutschland bei den alten Germanen. Und wir übernehmen so vieles von unserem germanischen Denken und sagen, das ist christlich. Ist nicht alles christlich oder biblisch, was wir als Germanen oder Slawen oder die nordischen Völker sind. Wir müssen auch hier diese Orientalen sehen, wie die das alles so gesehen haben. Und wir müssen auch die Hintergründe sehen, wo die Leute herkommen. Also ich war erstaunt und ich war nicht der Einzige, das Mädchen, wo dann ihren Mann mir vorgestellt hat. Und das waren Kinder. Ich könnte das gar nicht vorstellen. Aber das ist so in der anderen Welt. Die Welt ist groß. Kapitel 8, es geht ums Essen, Fleisch essen, Götzenfleisch. Das Fleisch, man hat so viel Opfer gebracht, vor allem bei diesen ismanischen Spielen. Und das wurden also die armen Bürger besonders bedient. Darf ich von diesem Fleisch essen, was bei den Spielen da geopfert worden ist? Man hat nur bestimmte Teile den Göttern geopfert von dem Tier und dann das Fleisch dann auf dem Markt verkauft, frei verkauft und nicht verkauft, sogar fast verschenkt umsonst. Und wer greift da nicht zu? Und da gab es einfach Probleme, soll ich vom Götzenfleisch essen oder nicht? Eigentlich ist ein grundlegender Gedanke, was Paulus hier zum Ausdruck bringt, es gibt keine Götzen oder andere Götter, es gibt nur Götzendiener, es gibt keine Götzen. Und deshalb ist auch Schnuppe und Urscht und egal, ob du das isst oder nicht oder was du machst. Aber wenn jemand sich Gewissen macht, und da fängt es an, nachher im Römerbrief werden wir über Gewissen noch zu sprechen kommen. Wenn man sich hier Gewissen macht, mach dir über etwas Gewissen und es ist für dich Sünde. Egal was es ist. Selbst Coca-Cola trinken, mach dir Gewissen über Coca-Cola trinken und das ist dir Sünde. Dann rührt es nicht an. So kann alles zur Sünde werden, wenn wir uns Gewissen machen. Also frag nicht, wenn dir angeboten wird, ess. Aber wenn jemand kommt und sagt, das ist nicht koscher, das ist nicht sauber, das ist nicht in Ordnung. Und vor allem, weil hier ein Gebot ist vom Apostelkonzil, du sollst nicht vom Erstickten essen. Was ist Erstickter? Die Heiden haben ja ganz anders geschlachtet als die Juden. Die Juden haben geschächtet. Das heißt, dass das Blut aus dem Körper rausgelaufen ist. Und die haben geschächtet. Die Heiden haben nicht geschächtet. Das Blut ist drin geblieben im Körper. Und das ist da hier, darf ich das essen oder nicht, wo noch Blut drin ist im Körper. Wenn du hier zum deutschen Metzger gehst, da kaufst du Fleisch, da bezahlst du für das Blut noch, das noch im Körper ist. Also ab und zu mal kaufe ich auch beim Türken. Da merke ich, da kriege ich mehr Fleisch, wenn ich beim Türken, denn das ist ausgeblutet. Und das ist was, wo jetzt die Christen hier Problem hatten. Darf ich das essen? Darf ich das nicht essen? Eigentlich, was du isst, verunreinigt dich nicht. Aber was du denkst, das verunreinigt dich. Also darf ich oder das nicht? Und soll ich das verzichten? Aber Paulus sagt, wegen der Schwachen. Auch hier ist wieder die Liebe das Dominierende. Wegen der Liebe. Aus Liebe zu dem Schwachen. Warum wir Traubensaft verwenden beim Abendmahl? Also ich würde viel lieber Wein verwenden. Persönlich. Also habe ich keine Probleme. Aber weil wir so viele Anti-Alkoholiker haben oder ehemalige Alkoholiker haben oder anonyme Alkoholiker haben, aus Liebe zu den schwachen Brüdern nehmen wir Traubensaft. Und das wird Gott uns nicht für übel nehmen. Aber Jesus sagt, ich werde vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken. Und da ist beides drin. Da ist Traubensaft drin und da ist Wein drin. Verstehen wir uns? Aus Liebe zu dem schwachen Bruder. Und genauso ist es, wenn ich weiß, da hat eine Schwierigkeit. Und ich weiß, jemand kann ganz schnell zu Fall gebracht werden durch Abendmahl. Und du sagst ja, das ist alles geheiligt, sei nicht so fromm. Mein eigener Bruder hat mal einen Fehler gemacht. Der hat jemand eingeladen, der war sogar Missionar gewesen in Brasilien und macht so Fondue. Da ist ein bisschen Alkohol drin im Käse, Fondue. Und macht Fondue. Und der Bruder geht weg und kommt nicht mehr zurück. Und wir suchen, das wie von Erdboden verschlungen. Da ging er doch, da kam in ihm etwas auf, hat Alkohol aus dem Fondue aufgenommen, ging runter, ging zum nächsten Wirt und besauft sich, hat Alkoholvergiftung und wird mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Und schuldig? ist man geworden an seinem Bruder. Du siehst also, man kann leicht schuldig werden und wir sollen nicht am anderen Bruder in welcher Form auch schuldig werden. Das ist Christsein. Also Götzendienst, Blut und Ersticktem oder Unzucht, das haben wir schon gehabt hier. Wir sollen keinem ein Ärgernis geben oder Stolperstein, was zum Fall jemand bringt. Deshalb sagt die Bibel, es wäre dem Menschen besser, man würde einen Stein um den Hals hängen und ihn ins Meer werfen, wenn du anderen Ärgernis gibst. Wir Christen sollen aufpassen, dass wir niemandem Ärgernis geben. Ärgernis, dass er seinen Gott verliert, seinen Glauben verliert, nicht mehr in der Gemeinde wegen uns kommt oder was auch immer so ist, dass irgendwelche Dinge passieren, wo du einfach, ja, ich kann's, aber kann der andere das auch? Christen sollen also sich nicht täuschen lassen, es gibt keine Götzen, aber um der Schwachen willen. In 1. Korinther 8, Vers 7 bis 13, es gibt die Progressiven und die Konservativen. Und beide sind in der Gemeinde, beide haben irgendeinen Hintergrund. Und die einen können sich das leisten, ich stehe über drüber, das macht mir nichts aus. Der eine kann essen und trinken, was er will, er kann umgehen, wie er will, oder er kann tun und hantieren, wie er will. Der macht es gar nichts aus. Aber der andere, da kommen gleich blöde Gedanken. Eigentlich ist der andere schlecht dran. Aber du solltest Rücksicht nehmen auf den anderen und für den anderen beten, dann sagen, komm, wegen dir, für mich esse ich, aber wenn du da bist, werde ich nur Wasser trinken. Kapitel 9, es geht immer noch um die Freiheit, wie gebrauche ich die Freiheit? Ich habe die Freiheit, aber wie geht man mit der Freiheit um? Und hier nimmt Paulus sich als Beispiel, dass er verzichtet auf Gehalt. Er sagt, ich arbeite mit meinen Händen, ich versorge mich selber. Jeder Arbeiter sollte zwar versorgt werden, aber ich habe die Freiheit, mich kein Gehalt mehr von der Gemeinde geben lassen zu lassen. Ich habe die Freiheit hier. Ich bin nicht käuflich. Und dann nimmt er sogar Barnabas hier als seinen Kumpel. 1. Korinther 9, Vers 6, auch Bruder Barnabas. Wir beide, wir arbeiten mit unseren Händen, wir versorgen selbst. Schön, wenn man das kann, wenn man niemand zur Last fällt. Und dann bist du unabhängig. Du kannst Gott viel besser dienen, wenn du unabhängig bist. Wenn dich niemand bezahlt und niemand für dich sorgen muss. Die Freiheit, wir müssen als Christen die Freiheit gebrauchen. Und ein Fall ist hier, was Paulus auch anschneidet, er hat den Timotheus um den Juden willen beschnitten. Ich muss es vorstellen, obwohl er gegen Beschneidung predigt und das Evangelium nicht der Beschneidung hat, das hat der Petrus, aber er beschneidet den Timotheus. Warum? Damit er den Timotheus überall mitnehmen kann, in der Synagoge oder vielleicht auch später mal in den Tempel oder wie auch immer. Der ist zwar Jude, aber ein griechischer Jude, und den beschneidet er selbst. Also diese rituale Handlung nimmt er selber vor. Er hat die Freiheit. Und wir müssen als Christen lernen, in der Freiheit zu leben, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Der Geist Gottes bringt uns in einen Bereich der Freiheit. Da bist du nicht ein Sklave von Umständen, von Tradition oder was auch immer. 1. Korinther 10, ja, wir kommen so langsam durch. 1. Korinther 10, da sind ein paar Gedanken über Wachsamkeit, täuscht euch nicht, macht euch nichts vor, seid nicht zu selbstsicher, ist eine Warnung an uns Menschen und da wird die Geschichte Israels als Musterbeispiel genommen oder das Bild des Wettläufers. Nicht jeder, der da läuft, wird auch gekrönt, sondern wer wirklich das Ziel erfolgreich erreicht. Nicht der, der sich was einbildet und denkt, er sei was, sondern der wirklich das Ziel erreicht. Und letztendlich nur eine kleine Minderheit erreicht das Ziel. Ich denke nur an Israel. 2 von 2 Millionen. 2 Millionen sind ausgezogen aus Israel. Und nur 2 erreichten, Josua und Kaleb, das gelobte Land. Alle anderen kamen in der Wüste um, weil sie nicht glaubten. Sie haben so viel gesehen, sie haben so viel erlebt. Interessant ist die Methode, wie Paulus hier lehrt. In 1. Korinther 10, bin auf Seite 26 schon. Wie er lehrt, ist zum Beispiel, sehe, urteile und handle. Sehe, urteile und handle. Schau das Ding an, mach dir deine Meinung und dann triff deine Entscheidung und dann handle. Dann kommt er zum Kelch, zum Abendmahl. 1. Korinther 10, Vers 15 bis 16. Er spricht zu den Verständigen vom Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Bundesmahl. Das ist das Blut des Neuen Testaments für euch vergossen. Ist nicht der alte Bund, ist etwas ganz Neues für euch vergossen. der zweite Becher eigentlich, ist also auch prophetisch irgendwie. Es war nicht der erste Becher, den man da getrunken hat, sondern der zweite Becher. Und er nahm den zweiten Becher, und das ist das Blut des Neuen Testaments, der für euch vergossen ist. Und jetzt kommt diese Frage, Götzenopfer und Abendmahl. Was ist das? Diese, alles so rituelle Handlungen. Aber in welchem Bewusstsein isst du das? In welchem Geist isst du das? In welchem Geist nimmst du das auf? Weißt du, das Abendmahl, im Brot ist nichts Besonderes. Im Wein, im Saft ist nichts Besonderes. Das kannst du in jedem Supermarkt kaufen. Aber der Geist, der dahinter steckt, der Gedanke. Und deshalb ist es wichtig, wie gehst du zum Abendmahl? Wie gehst du im Markt und kaufst dein Fleisch? Mit welcher Einstellung? Mit welchen Hintergedanken? Ist das wirklich sauber? Ist das wirklich koscher? Ist der Herr dabei? Und ich weiß, beim Abendmahl ist der Herr dabei, auf jeden Fall, weil wir uns das vorstellen. Aber wenn das Abendmahl fertig ist, kannst du das Brot in den Müll schmeißen. Das hat gar keine Kraft mehr. Manche Leute denken ja, ja, um Himmels Willen, das ist das Brot des Herrn, Leib des Herrn, für mich gebrochen. Nein, das ist Abfall. Nicht wie die Katholiken, wir heben den Leib Jesu auf. Du kannst den Leib Jesu nicht aufheben. Der Leib Jesu ist im Himmel und das bist du. Du bist ein Glied am Leib Jesu Christi. So, wie weit können wir mit unserer Christenfreiheit gehen? Und Paulus erzählt dann, nachdem er Abendmahl aufgelistet hat und er Abendmahl behandelt hat, dann, wie weit darf ich, wo darf ich was essen? Darf ich im Tempel das essen? Denn vieles von diesem Fleisch, von, was von den Spielen und so weiter verteilt und weitergegeben wurde, oder bei den Opferungsritualen weitergegeben wurde, fand am Tempelkomplex statt. So, kirchweih. Ist das richtig und so weiter? Anders, wenn du jetzt in ein Haus hineingehst, deshalb sagt Paulus, fragt nicht zu viel. Fragt nicht. Bei den Juden ging es ums Essen. Und hier ist eigentlich, was Paulus aufheben will, er sagt, Speise ist nicht alles. Speise ist nicht das Leben, obwohl Speise wichtig ist, aber es ist nicht das Leben. Und wir sollen also uns nicht wegen der Speise unsere Seligkeit verderben. Und sagen, ja, zu dem gehe ich nicht hin, der isst Schweinefleisch noch. Weißt du, wir können gerade auch die Beziehung zerstören, indem wir gesetzlich werden. Christus ist das Gesetz der Erfüllung eigentlich. Wir haben eigentlich von der Bibel her kein Gesetz mehr. Aber das mussten Leuten damals, da waren ja Judenchristen in der Gemeinde, sogar Synagogen vorstellen, da muss man solche Dinge besprechen und mal erklären. Kapitel 11, einer der interessantesten Abschnitte des Korintherbriefes, sind Gemeindeprobleme und Gottesdienstordnungen. Wie soll in einer Gemeinde zugehen? Ist ganz arg wichtig. Christen sollen mündig werden im Gottesdienst. Die sollen wissen, wie man sich im Haus Gottes benimmt. In jedem Haus gibt es Hausordnung. Und Gott hat auch eine Hausordnung. Wie benimmt man sich im Haus Gottes? Paulus gibt hier ein paar gute Anweisungen, rabbinische Anweisungen. Kapitel 11 von 2 bis 16 gibt er dann hier eine Anweisung, die Kopfbedeckung für die Frauen, weil sie so mystisch sind und so abergläubisch sind. Das war Aberglaube. Eigentlich nur ein Hilfsmittel wegen der Engel willen. Weil die Engel sind geschlechtslos und die wissen nicht, wer Männlein, wer Weiblein ist, dann also die Frau soll das Haupt bedecken, obwohl im Judentum der Mann das Haupt bedeckte und nicht die Frau. Also total entgegengesetzt und anders, es war eine rabbinische Lösung und ein Gegenwirken des Aberglaubens. Wir müssen auch sehen, warum haben die Juden Kopfbedeckung? Ist auch ein Stück Aberglauben, in aller Liebe, ist ein Stück Aberglauben. Die haben geglaubt, das Angesicht Moses strahlte. Wenn er noch länger so strahlt, er wird die Herrlichkeit verlieren. Oder ein Mensch, der die Herrlichkeit Gottes sieht, der versündigt sich noch, weil Moses strahlte, sein Angesicht leuchtete. Und deshalb haben sie die Bedeckung eingeführt in Israel. Und egal, damals nur für Moses insbesondere, aber dann den Gebets Tuch, dass sie dann ihr Haupt bedeckten, alle Juden, weil ja alle Diener Gottes sind, ja alle vor dem Herrn treten dürfen. Aber gewisse Anweisung, das ist nur im Talmud und nicht in der Bibel, diese Kopfbedeckung. Und die haben nur aus Aberglauben, ich sage das bewusst, Aberglauben, haben sie nur dem Moses so ein Tuch über den Kopf gedeckt, damit die Herrlichkeit nicht verloren geht, damit es nicht so schnell abnimmt, damit er immer noch in der Gegenwart Gottes bleibt. Unsinn. Aber lass es. Gott erlaubt auch manchmal Dummheiten. Und Gott wirkt sogar durch Dummheiten. Dieser Gebetsmantel Jesu an den Quasten hat die Frau Jesu Mantel berührt und wurde geheilt, die blutflüssige Frau. Ein Zeichen, dass Gott das alles gar nicht so ernst nimmt und so dramatisch nimmt. Okay. Noch etwas, was die Korinther als Problem hatten, weil sie so abergläubisch waren und die Taufen für die Toten. Die haben da immer Angst gehabt. Nicht nur, wir müssen hier ganz klar sehen, dass es nicht, ich taufe mich für meinen toten Vater, für meine tote Mutter oder Großmutter oder meine Ahnen, so wie die Mormonen das machen. Deshalb machen sie auch die Ahnenforschung. Das ist nicht diese Taufe, sondern die Taufe für die Toten ist ganz was anderes. Es ist eigentlich Märtyrertaufe. Ich würde sagen, die Feuertaufe. Wir müssen da auch die Stelle lesen, wo Jesus sagt, dass er, könnt ihr auch die Taufe erleiden, die ich erleide. Das war diese Märtyrertaufe, Kreuzestaufe. Könnt ihr auch als Märtyrer sterben? Seid ihr bereit? Also diese Taufe für die Toten ist, die Leute wollten damals als Märtyrer auf jeden Fall sterben, denn sie wussten, die Seelen unter dem Altar, das sind die Märtyrer, die haben eine besondere Position. Die Märtyrer wurden in der Gemeinde ganz anders verehrt oder unser Bruder, unsere Schwester, die hat für Jesus gelitten und sie haben für Jesus gekämpft und so weiter. Der Drang zum Märtyrertum und das ist die Taufe für die Toten. Wenn du dann das genau studierst, ich habe hier ein Stück weit ausgearbeitet, versuche es auch darzulegen. Wenn es keine Auferstehung, Paulus fragt, wenn es keine Auferstehung gäbe, was wäre dann die Taufe für die Toten bei euch? Dass ihr als Märtyrer sterben wollt? Dass ihr für Jesus leiden wollt? Weißt du, viele Leute, auch im Westen, manche so Wohlstandsevangelisten, die haben gesagt, ja weißt du, die Leute im Osten, die in Russland und so weiter, in der Sowjetunion, die Leute, die haben sich herbeigesehnt, die wollten ja Märtyrer für Jesus sein, sie wollten für Jesus leiden, der slawische Mensch. Und jetzt haben sie das bekommen. Das sind so diese Frage und die Antwort für die Taufe für die Toten. Noch weiter für die Frauen noch. Komisch, die armen Frauen, die tun mir leid. Aber deshalb, die Bibel klärt sie auf. Und was da los ist. Hier geht Paulus auf Prophetie und vom Reden im Gottesdienst. Darf eine Frau lehren? Eine Frau darf lehren. Eine Frau darf nur nicht Lehren aufsetzen. Das ist es, also Dogmen aufsetzen, über Männer bestimmen und so weiter. Aber eine Frau darf das Evangelium predigen. Und wir haben im Neuen Testament, gerade bei Paulus, etwa 40 Frauen, die namentlich erwähnt werden. Also eine Frau darf lehren, aber sie soll ihr Haupt bedecken. Das ist für Paulus ganz bewusst, dass sie sich dem Mann unterordnet. Das hat etwas mit Unterordnung. Und das ist nur, Hauptbedeckung ist nur beim Beten und beim Weissagen. Beim Weissagen, also beim prophetischen Lehren, dann soll sie ihr Haupt bedecken, dass sie sich den Männern in der Gemeinde unterordnet. Das war in der Korinthergemeinde so eine Anweisung. Sie soll kein Leitungsamt haben, aber sie darf predigen. Und wir wissen das in der Bibel, die Frauen durften beten, die durften so vieles für Gott tun. Sie waren die ersten Evangelistinnen. Aber sie sollen unter der Leitung in der Gemeinde, weil die Frau ist anders emotionell als der Mann gelagert. Und deshalb sollte eigentlich ein Mann eine Gemeinde leiten und nicht eine Frau. Ist nicht biblisch. Aber die Frau darf alles machen. Unter der Leitung ihres Mannes, unter Umständen. Aber wir wissen aber, es gibt dann Situationen in Kriegszeiten, in Notzeiten, gibt es auch, dass auch Gott erlaubt, dass Frauen auch die Gemeinde leiten. Das gab's in der Kirchengeschichte und wird es auch weitergeben. Und wir haben zum Beispiel in Römer 16 einige Frauen, die in der Gemeinde einen großen Dienst getan haben, Phoebe, Priska und so weiter. Und das sogar, Katholiken haben natürlich Julius gemacht und Junius, aber das waren Julia und Junia. Weiblich waren das. Das waren nicht also Männer, das waren Frauen. Die haben Apostelämter sogar gehabt. Also sie sind in neue Gebiete gegangen, waren Gesandte der Gemeinde, haben großen Auftrag gehabt. Und Paulus sagt sogar von der Phoebe, sie hat einen großen Dienst, oder die Priska, sie hat einen großen Dienst an mir getan und lobt sie. Sie hat sogar dem Apostel gedient. Wir haben eine Stelle, die verstehen viele Leute nicht. Und was sind selige oder heilige Frauen? Heilige Frauen sind, die den Heiligen die Füße gewaschen haben. Eigentlich eine unzüchtige Handlung. Eigentlich waschen Männer den Männern die Füße und Frauen den Frauen die Füße. Aber hier den Heiligen die Füße gewaschen, also gedient in Demut. Denk Martha und Maria. Sie haben Jesus gedient. Aber hier geht es etwas um Ordnung. Gott will, das ist das Einzige in der Gemeinde, Gott will, dass der Mann nicht übergangen wird. Nicht, dass der Mann so ehrkäsig wäre oder so stolz wird. Der Mann ist genauso aus Fleisch und Blut, genauso ein Versager und genauso sündig und genauso hinfällig. Aber damit die göttliche Ordnung, die Schöpfungsordnung eingehalten wird. Gott hat die Schöpfungsordnung festgesetzt und die kann auch nicht durch die Erlösung und durch die Wiedergeburt außer Kraft gesetzt werden. Das bleibt. Zum Abendmahl noch. Vom Abendmahl fern zu bleiben, ist von Jesus fern zu bleiben für mich. Johannes 6, Vers 51 und 56. Und beim Brotbrechen und so weiter, das ist Himmelsspeise für uns. Also beim Abendmahl, ja, ich kann nicht, ich bin nicht würdig. Wer ist dann überhaupt würdig, wenn du genau nimmst? Wir sind alle sündig und wir bedürfen des Ruhmes bei Gott und so weiter. Wir sind alle eingeladen zum Abendmahl und wir sollen alle der Heiligung nachjagen. Und da ist beim Paulus eine Passage ganz wichtig. Der Mensch prüfe sich selbst. Geh ins Gebet, Herr, ist zwischen dir und mir was? Zwischen mir und meinem Bruder, meiner Schwester? Und dann soll ich in Ordnung bringen, einfach sagen, Herr, vergib mir, verzeih mir. Okay, und du gehst zum Abendmahl. 5 Sekunden und bist fertig, reif für das Abendmahl. So, jetzt bin ich Kapitel 12 noch. Zungenrede. Es gibt verschiedene Gaben. Die höchste Gabe ist natürlich die Liebe. Früher dienten ihr den stummen Götzen und jetzt dient ihr dem lebendigen Gott, so heißt es dort. Dienten zuerst der toten Religion, jetzt dient ihr dem lebendigen Gott. Die Korinther waren verunsichert. Was ist, wenn ich jetzt in Zungen spreche? Ich will nicht das ganze Thema Zungenrede aufgreifen, ist nicht das Thema. Es ist nur aber eines der Themen im Korintherbrief und im Material werdet ihr das finden und bearbeiten. Deshalb ist es auch so lang geworden diesmal. Wer Jesus anruft, wenn du im Namen Jesu deine Gebetszeit beginnst, Herr Jesus, gegrüßt seist du oder herzlich willkommen, dann sind die Vorzeichen gesetzt und du verfluchst Jesus nicht. Die Heiden haben auch Zungensprache in aller Liebe. Die haben auch, in der Hochreligion wirst du überall Zungensprache finden. Aber wenn du im Namen Jesu tust, in der Gemeinde tust, diese Sachen sind hier in der Gemeinde. Die Zungenrede, Weissagen und dergleichen. Weissagen soll in der Gemeinde geschehen und nicht auf dem Privatweg irgendwo, dass ich zu dir komme und sage, du, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Kann sein, dass es so hast, aber das sollte in der Gemeinde geschehen. Lass 2 oder 3 Weissagen. Warum? Damit die Gemeinde nicht überfordert wird. Und die anderen sollen richten, prüfen. Kann ich das annehmen? Kann ich das nicht annehmen? Ist es wahr oder nicht wahr? Soll ich das akzeptieren? So, das ist wichtig. Die Korinther sollen also nicht überfordert werden. Und wer in Zungen spricht, und manche Leute haben gedacht, das ist das Gewaltigste, der kann in Sprachen reden. Und Paulus sagt, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste, dass ihr auch auslegen könnt, dass ihr erklären könnt, dass ihr die Gemeinde ermutigt. Denn wer in Zungen betet, erbaut sich nur selbst, ergötzt sich selbst, vergnügt sich selbst. Aber wer auslegt, wer weissagt, und er sagt, ich möchte am liebsten, dass ihr alle weissagen würdet, alle predigen würdet, das erbaut dann die Gemeinde. Ein Gläubiger kann in Menschen- und in Engelzungen reden. Was ist das? Weißt du, Engelzungen, das ist nicht unbedingt, dass du irgendwie sprichst, sondern manche Leute reden wie ein Engel und sind ein Teufel. Das sind Engelzungen. Verstehst du, ob ich jetzt in Menschen- oder Engelzungen rede, so wie ein Lamm und der Teufel ist wie ein Drache, danach hier tritt er auf der Antichrist. Also Engel und so weiter, dass man vorgetäuscht redet. Wir sollten in anderen Sprachen reden, dass es wieder Geist gibt, auszusprechen, mit dem Herzen sprechen. Und nicht so tun, dieses Geheuchelte, das fromme Geheuchelte ist falsch. Ja, ich bin geistlich, ich bin weiter, ich bin tiefer im Herrn gewurzelt. Wer kann das sagen, wer kann das messen? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Wer bist du, dass du den Splitter deines Bruders Auge siehst und deinen Balken in deinem eigenen Augen nicht siehst? Dann in 1. Korinther 13 sehen wir dann, die Liebe wird aufgelistet. 13 Punkte, die Liebe sucht nicht das ihre zum Beispiel. Mich und mein, wir, unseres. Bin ich irgendwo übersprungen? Die Liebe, der bessere Weg. Die Liebe glaubt alles. Eigentlich richtig würde es heißen, sie erglaubt alles. Sie erhofft alles. Sie erwartet alles. Die Liebe ist total anders. Und das ist die Liebe, die von Gott gewirkt wird. Es ist keine menschliche Liebe, hat nichts mit Sex und Erotik zu tun oder sonst irgendwas zu tun. Diese Liebe ist von Gott gewirkte Liebe. Die ist etwas Übernatürliches. Keine vorgetäuschte, keine vorgeheuchelte Liebe. Sucht nicht das ihre. Dann der bessere Weg, 1. Korinther 13. Und dann die Gaben werden noch aufgelistet, Kapitel 14. Und das habe ich auch vorhin gesagt, Zungengesang muss nicht ausgelegt werden, aber das alles andere sollte ausgelegt werden. Das, weißt du, dann plötzlich ist das nicht mehr Mittelpunkt, nicht mehr Zentrum, Zungensprache, sondern die Lehre, die Weissagung, das prophetische Reden. Und das prophetische Reden ist nicht für die Zukunft was, sondern das prophetische Reden ist das Auslegen des Wortes Gottes. Das ist die Propheten haben das Wort Gottes ausgelegt. Die Tora damals, die fünf Bücher Moses haben sie ausgelegt. Das ist also prophetisches Reden. Die Propheten haben Gott erklärt, den Leuten Gott plausibel gemacht. Das ist prophetisches Reden. Nicht nur in der Zukunft, was passiert und so weiter. Nee, das ist ganz wenig. Wir haben nur den Johannes in der Bibel als einen Propheten, der die Offenbarung empfing. Und dann den normalen, sauberen Ablauf des Gottesdienstes, alles muss ordentlich geschehen. Eine Frau soll im Gottesdienst schweigen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo eine Frau in dem Gottesdienst schweigen muss. Das ist so wichtig. Die meisten Leute verstehen nicht. Die sagen, die darf überhaupt nicht zu Wort melden, die darf kein Zeugnis geben, die darf nicht beten, die darf nicht dies und jenes nicht. Das richtige Wort, wo steht, die soll schweigen, heißt es, sie soll nicht schnattern, wie die Gänse. Du musst verstehen, wie der Gottesdienst damals früher ablief. Auf der Seite saßen Frauen, auf der Seite saßen Männer. Und Paulus heißt es, und er predigte, und manchmal schwer verständliche Sachen. Karl, wie heißt das? Und der Gottesdienst war gestört. Die haben kein Mikrofon damals gehabt und nichts, verstehst? Und dann war der Gottesdienst. Und so weiter. Und genau die Antwort ist, wenn die Frau was wissen will von ihrem Mann, wenn sie was nicht verstanden hat, sie soll ihren Mann zu Hause fragen. Und was ist, wenn sie keinen Mann hat? Gut, wenn du fragst. Die soll dann jemand anders fragen. Das steht im Wort Gottes. Sie soll ihren Mann zu Hause fragen. Das heißt also, sie darf im Gottesdienst nicht den Gottesdienst stören. Deshalb, Paulus will, dass der Gottesdienst sauber abläuft und dass das man einander versteht. Und der Gottesdienst darf nicht gestört werden, sollte man nicht zulassen, dass eine Diskussion entsteht. Also, Christus ist das Haupt, und jetzt kommt diese Kopfbedeckung, gehört zu diesem Bereich, Unterordnung, die schöpferische Unterordnung. Gilt dieses Ding für uns oder nicht? Für uns, Paulus sagt, wer sich streiten will, soll sich streiten, aber wer das annehmen kann, der soll es annehmen und der soll nicht versuchen, einen anderen zu bekehren. Also das ist nicht die Art der Gemeinde Jesu, sich zu streiten über solche Sachen. Das sind Äußerlichkeiten, die sind nicht heilsnotwendig. Über die Fassade darf man sprechen, Fundament muss stimmen, das ist Jesus Christus, das Wort vom Kreuz. Und alles andere, da darf man reden, was für eine Farbe wir nehmen und welche Art. Ich habe in Heilbronn eine ganz tolle Gemeinde gehabt, die hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Koreaner bei mir in der Gemeinde gehabt, ich habe Rumänen und Russen in der Gemeinde gehabt, ich habe Deutsche in der Gemeinde gehabt und was weiß ich, verschiedene Schattierungen. Der eine kam mit einem großen Hut, der konnte nicht groß genug sein. Und weißt du, und der andere haben nur ein Kopftuch gehabt, der andere haben nichts gehabt. Und ich habe eines gesagt, Geschwister, jeder darf so sein, wie er ist. Und er sollte den anderen nicht versuchen zu bekehren und sagen, du musst so sein. Dann zu mir kamen vor allem rumänische Schwestern, ja Bruder, mal tu das, du musst Kopfbedeckung predigen. Da habe ich gesagt, das ist nicht das Evangelium. So wenig wie Paulus die Taufe gepredigt hat. Da hat die Buße der Leuten gepredigt und nicht die Taufe. Dann sagt er ganz bewusst, ich habe nicht viele getauft, nur ein paar. Ich bin gesandt, um Christus zu predigen. Das andere ist nur eine Sache der Unterordnung. Aber ich habe gerade festgestellt, die Schwestern, die ganz besonders so viel ein Kopftuch geschwärmt haben, die haben eines zu Hause nicht gelernt. Sie haben ihren Mann terrorisiert, kontrolliert, das ganze Haus beherrscht und so weiter. Sie waren die richtigen Tyrannen. Aber Kopftuch, weißt du, das ist Heuchelei. Die sollen lernen, zu Hause stille. Dann Paulus sagt nachher, die Frauen gewinnen ihre Männer durch stillen Lebenswandel. Die sollen still sein zu Hause und die sollen nicht kommandieren und kontrollieren. Jemand hat einmal gesagt, der Mann ist das Haupt und die Frau ist der Hals. So wie der Hals sich dreht, so dreht sich auch der Kopf. Ganz nehmen, wie es will. Aber Unterordnung, ich denke, das ist so wichtig. Das Thema Unterordnung ist auch so wichtig. Es hat etwas mit der Schöpfung zu tun. Es hat etwas mit Demut zu tun. Und das heutzutage, wenn das nicht mehr als Modell ist, und das, wir haben nicht das Problem mit Engeln. Wir sind nicht so abergläubisch, wie die Korinther waren. Die Engel erkennen nicht. Der Engel weiß ganz genau, ob du Männlein oder Weiblein bist. Aber, weißt du, die Engel wissen vielleicht nicht, ob du ein sanftmütiges Wesen hast oder nicht, das sieht man nicht sofort auf Anhieb, ob du demütig bist oder nicht, ob du dich nur profitieren wirst. Ich habe erlebt, und es ist oft der Fall, ganz besonders bei Weissagen, bei Frauen, weißt du, da, manche Frau hat überhaupt nichts zu sagen zu Hause, aber in der Gemeinde versucht sie über die Weissagung die ganze Gemeinde zu terrorisieren. Ich werde nur einen Fall euch ganz schnell aufgreifen hier, da habe ich eigentlich nichts dabei gedacht. Da kommt eine Schwester und so spricht der Herr: Meine Kinder, ich will, dass ihr stille seid und nicht so viel singt beim Abendmahl. Also es war beim Abendmahl. Wir haben immer wieder so einen Chorus angestimmt, während das Abendmahl rumgereicht wird. Ich möchte, dass ihr stille seid und nicht so viel singt beim Mahl, bei meinem Mahl. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Dann kommt doch mein Chorleiter oder ein Betungsleiter und sagt: Bruder Matutis, ich kann das nicht akzeptieren, was Schwester sowieso gesagt hat. Ich habe gesagt: Wieso denn? Also ich habe da nichts Böses empfunden, vielleicht brauchen wir mehr Stille. Dann sagt sie, einen Monat vorher kam sie zu mir und sagt: Gerhard, hör doch auf, so immer Chorus anzustimmen, das gefällt mir nicht. Verstehst du, man hat versucht, den Wunsch, den man will, über Weissagung, so spricht der Herr, was kannst du dagegen sagen? Und dann habe ich mir die Schwester vorgeknüpft und habe ich so ein paar Brüder genommen, habe gesagt: Schwester, war das jetzt im Geist oder im Fleisch, was du da gesagt hast? Und auch den Bruder, der die Anbetung geleitet hat, mitgenommen. Er sagt: Wie war das? Dann sagt er: Es tut mir leid, es war im Fleisch. Ich will nicht, mir gefällt's nicht, mir gefällt lieber so das Stille beim Abendmahl und das Ruhige so, und das hat rumgereicht und so weiter. Aber das war im Fleisch. Und sie hat sich gebeugt. Wir haben sie nicht gesteinigt deswegen. Und deshalb prüfet, und das Gute soll man behalten. Und ich habe dann doch gedacht, vielleicht ist doch manchmal, wenn man etwas stiller ist, dass man würdevoller das Abendmahl einnimmt, dass man nicht so viel Chorus singt und dass jeder still ist und prüft sich vor dem Herrn. Aber ja, man kann lernen. Man muss aber nicht versuchen, jemanden zu dirigieren. Oder ich habe schon so viele Sachen erlebt, was mit Weissagung und alles so für Schindluder getrieben wurde, ganz besonders von Schwestern. Ein Mann, der wird sich dreimal überlegen, ob er das sagt, was da manchmal kommt. Weißt du, der ist zu geniert. Ich weiß nicht warum, aber die Männer, die denken anders als die Frauen. Die Frauen sind viel emotioneller, in aller Liebe. So, deshalb Unterordnung. Ein großes Thema in der Bibel. Das hat nichts, dass die Frau nicht so wertvoll ist, sondern von Gott nicht so geliebt ist. Die Frau wäre genauso von Gott geliebt. Der Herr hat sie so geliebt, dass sie sogar als die ersten Evangelistinnen eingesetzt hat. Und es gibt Situationen, wo dann die Frauen besonders von Gott auch begnadigt worden sind, besondere Dienste zu tun. Ich denke, Katrin Kuhlmann hat so viele Leute erreicht für Gott und so weiter in ihrer Art. Sie hat ihre Art angenommen, Gott gedient. Natürlich, dann musst du deinen Weg gehen. Oder Joyce Meyer, sind solche Sachen, die predigen. Joyce Meyer predigt, aber sie macht ihre eigene Versammlung. Ist das verkehrt? Ist das gut? Sie arbeitet missionarisch und die Bibel sagt gar nichts, wenn jemand missionarisch dient und arbeitet. Wir haben ja Apostel und Apostolinnen in der Bibel, dass sie hingehen und erreichen Menschen, was die Männer nicht erreichen können, erreichen die Frauen. Und die Frauen haben einen Auftrag, genauso für die Welt, Evangelisten zu Evangelium zu predigen. Aber ich denke nicht, dass Charles Meyer einfallen wird, eine Gemeinde zu leiten. Und wenn sie ein paar Leute hat, die mit ihr arbeitet, das ist wieder ganz was anderes. So, ganz zum Schluss noch schnell, Kapitel 16, ich bin auf Seite 33 schon so weit gekommen. Es geht um die Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Wir wissen ja, im Apostelkonzil hat der Paulus so eine Auflage bekommen, weil das war ja sein Problem. Er hat es verursacht, den Apostelkonzil, dass die Leute in Aufruhr gerieten und so weiter. Dann haben sie gesagt, das sagst du den Leuten und vergesst bitte nicht die Armen in Jerusalem. Das Problem ist, Paulus hat sehr viel Unheil angerichtet in der Gemeinde in Jerusalem, in Judäa. Er hat die Christengemeinde zerstört und so weiter. Und jetzt sieht er als eine Schuld die Wiedergutmachung. Man kann nicht das Heil freikaufen sich von den Juden, aber als ein Teil der Wiedergutmachung den Armen in Jerusalem Spende zu geben. Das heißt, heute musst du das nicht mehr. Das betrifft uns nicht mehr. Aber Paulus hat das betroffen. Das war Paulus seine Lebensaufgabe. Ich muss den armen Geschwister, die ich ja vielleicht den Vater umgebracht habe oder den Sohn ins Gefängnis gesteckt habe und so weiter, ich muss wieder gut machen. Paulus hat auch nie in Judäa gepredigt, denn das war nicht seine Aufgabe. Dann sagt er, hier klebt Blut an meinen Händen und hier will ich nicht dienen. Also man muss schon selbstbewusst sein und wissen, was man tut. Und so ähnlich wie auch der Apollos in 1. Korinther 16, er will nicht nach Jerusalem, nach Korinth geht, weil er weiß, die Leute haben sehr viel Unsinn gemacht aus mir. Die haben mich da so hochgejubelt, wenn ich dorthin komme, dann werden sie in Ohnmacht fallen. Also da gehe ich nicht hin. Und er ging auch nicht nach Korinth. Dann noch ein paar Schlussermahnungen, ganz arg wichtig. Wachet, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Das ist so wichtig, ob es jetzt Ordnerdienst ist oder Predigtdienst ist oder Singdienst ist oder welcher Dienst ist, lasst alles in der Liebe geschehen. Und dann ordnet euch unter. Und das ist bei vielen Leuten, fehlt es, mangelt es. Ja, ich lasse mir nichts sagen, ich lasse mir nur vom Herrn sagen. Wenn du dich vom Herrn sagen lässt, lässt du dich auch von deinem Bruder und deiner Schwester auch was sagen. Und vor allem, die dir im Glauben vorgesetzt sind, die hast du nicht rausgesucht, dann lässt du auch was sagen. Ordnet euch unter und dann erkennt solche Leute an, die bewährt sind. 1. Korinther 16, 17. Erkennt die bewährten Leute, die an euch gearbeitet haben, die für euch gebetet haben, die euch durchgetragen haben, die für euch gesorgt haben. Erkennt diese Leute, anerkennt sie. Und dann, ohne Liebe zum Herrn kann das Reich Gottes nicht wachsen. Die Liebe. Was nützt es? Du hast alles Ordnung, alles perfekt, alles schnurgerade, alles mit Wasserwaage ausgewogen. Vergiss es. Und dann ist noch in Kapitel 16, Vers 20 der heilige Kuss, ein Symbol der Liebe. Es ist nicht, dass wir uns abschmusen und ablecken und abschlecken. Nein, es ist ein Zeichen der Liebe, ein Zeichen der Vergebung, ein Zeichen der Einheit. Und es passierte ausschließlich in der alten Kirche, in Urgemeinde, beim Abendmahl, dieser Bruderkuss. Ein Kuss, ein Zeichen der Liebe. Man küsst sich nicht so. Weißt du, viele Leute missverstehen da, einfach einen Kuss geben, das ist nicht alles. Es ist ein Zeichen, wir sind eins in Christus. Und du siehst, was bei einem Kuss mal passierte, Jesus wurde sogar verraten von Judas. Du siehst also, man kann noch so fromm sein, mein Herr, und küsst und sagt, das ist der nimmt er, den verhaftet. Das passierte bei einem Kuss. Ein Kuss ist ein Zeichen der familiären Bindung, du küsst nicht jeden auf der Straße. Erst wenn du zur Familie Gottes gehörst, ein Teil dessen bist, so und so weiter. 24 Fragen. Viel Spaß. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken, dass wir durchgekommen sind und dass wir vielleicht eins und das andere umsetzen können, lernen können. Ich denke, da ist so viel Stoff drin. Bearbeite das. Das sind vielleicht Fragen. Und ich habe immer die Bibelstellen angegeben dazu. Ich möchte, dass du diese Bibelstellen nachschlägst, denn die beantworten deine Frage, die du noch hast, die du mich vielleicht heute fragen möchtest. Denn ich versuche, die Bibel durch die Bibel zu erklären. Die Bibel erklärt sich selber. Die Bibel erklärt sich selber. Also da brauchst du keine große Erklärung von irgendjemandem. Fang an, die Bibelstellen, die angegeben sind, nachzulesen, denn aus dem baut sich das alles zusammen auf. Also Gott möge dich segnen. Vater, ich danke dir, dein Wort ist so in so einer Fülle für uns. Und wir haben auch heute Gemeindeleben angeschaut, wie eine Gemeinde sein sollte. Und manchmal denke ich, wir sind noch so weit weg von dem Idealbild, von dem Modell, das du hast, so wie die ersten Christen in Jerusalem waren, ein Herz und eine Seele. Aber das möchtest du durch deinen Heiligen Geist bei uns heute wirken. Ich danke dir, dass du uns Freudigkeit schenkst, voll Heiligen Geistes zu sein, voller Liebe zu sein und dass die Liebe das Größte von allem ist. Vater, schenk die Liebe untereinander, miteinander, füreinander. Herr, dass wir einfach wissen, nicht nur, dass wir dich lieben. Was nützt es, wenn wir dich lieben, den wir nicht sehen, weil wir den nicht lieben können, den wir sehen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns den Schlüssel hier im Korintherbrief für ein erfolgreiches Gemeindeleben schenkst. Amen.